So, lieber Besenwagen-Mitfahrer, auch heute warst du mal wieder zu langsam. Das Rennen ist vorbei, es ist eh zu kalt, steig ein. Deine gewohnte Besenwagen-Crew ist heute mal in anderer Mission als sonst vielleicht unterwegs, so ein bisschen zumindest. Wir wollen heute mal ein Thema behandeln, was uns schon länger beschäftigt, worüber wir auch schon das ein oder andere Mal gequatscht haben, angerissen haben. Aber es ist ein Thema, was wir definitiv nicht alleine behandeln können. Es geht um Rassismus im Sport, Alltagsrassismen wie auch Rassismen, die wir eben, wir drei nicht erleben können. Und deswegen haben wir uns einen Sportler eingeladen, der da einerseits persönliche Erfahrungen hat, andererseits seinen Blickwinkel darauf liefern kann. Das ist der Jérôme. Hallo Jérôme.
Hi.
Das ist der Jérôme Propheta. Er ist seines Zeichens eigentlich Fußballprofi, aber ist mir auch auf dem Fahrrad schon in die Arme gelaufen. So haben wir uns kennengelernt. Dazu gleich mehr. Ich bin Bastian Marx.
Ich bin der Paul Voss.
Und ich bin der Andi Staff.
Und ihr sitzt wie immer im Besenwagen angeschoben von Rafa.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, liebe Hörer, wir sind angekommen in der finalen Phase des Besenwagentests für Athletic Greens. Andi und ich waren ja schon eine Woche lang eingestiegen. Paul ist jetzt eine Woche dabei. Athletic Greens, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist ein Green Smoothie, den du dir morgens mit kaltem Wasser anrührst. 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe, eigentlich alles, was du brauchst in einem Drink. Und das Ganze boostet deine Regeneration, Energie, Darmgesundheit, Immunsystem.
Ja, wie die Besenwagenhörer ja wissen, ernähre ich mich ja sonst eigentlich nur von Reiswaffeln und Spaghetti-Eis. Aber ich dachte, ein bisschen mehr Vielfalt rein. Und ja, wie du schon gerade erwähnt hast, seit einer Woche ist Athletic Greens die dritte Komponente. Und was ich bis jetzt beurteilen kann, ist auf jeden Fall, dass sich meine Verdauung zum Positiven verbessert hat.
Bei mir ist auf jeden Fall so, ich weiß nicht, woran es sonst liegen soll, aber ich brauche in letzter Zeit auf jeden Fall deutlich weniger Schlaf als vorher. Das am Anfang habe ich ja direkt gemerkt, so irgendwie über den Tag verteilt, hast du mehr Energie, aber so seit in der letzten Zeit, ich schlafe einfach weniger und bin morgens auf jeden Fall erholter als vorher.
So, Besenwagenhörer kommen mit athleticgreens.com/Besenwagen an das Produkt und Paul
ist zugelassen, auf jeden Fall.
Ja, das Ganze ist auch von der NSF zugelassen, es hat ein Zertifikat bekommen, das heißt, kann bedenkenlos verzehrt werden und ist in der Hinsicht safe.
Was mir noch positiv aufgefallen ist, ist, wie leicht du das Zeug in diesem Shaker anschütteln kannst. Sonst hast du immer mit so Pulvern voll den Stress, weil das irgendwie klumpt und das wird mit einmal schütteln irgendwie homogen, du kannst es gut trinken.
Also ich kann es auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Das Ganze gibt's unter athleticgreens.com/besenwagen. Mit noch einer Flasche Vitamin D3, K2 in der Kombo dazu. Also checkt's aus und gönnt euch.
Jo, okay, zurück zu unserem Gast. Wie ich eben schon angedeutet habe, ja, wir hatten schon länger vor, diese Folge zu machen. Ich muss sagen, es ist Pauls besonderes Anliegen auch. Also wir haben alle Bock drauf, aber Paul treibt die Sache voran. Und wir haben überlegt, wen können wir hier zu einladen, und da ist ja schon mal der erste Ansatz des Problems dieses Sports, in dem wir uns auch bewegen, dem Radsport, der ist nämlich nun mal ein ziemlich weißer Sport. Uns sind jetzt nicht allzu viele Varianten eingefallen, und dann dachte ich hier, ich hatte letztens jemanden beim Bikefitting und ich war ganz überrascht, coolen Fußballer plötzlich mal im Bikefitting zu haben. Das ist auf jeden Fall sehr selten. Und der war eben ein Farbiger. Jérôme, du spielst Regionalliga-Fußball. Wie zur Hölle bist du auf dem Rad gelandet? Erzähl erstmal so ein bisschen, was du machst, wer du bist und wie das passieren konnte.
Ja, also dann darf ich ein bisschen ausholen, oder?
Du darfst ein bisschen ausholen.
Okay. Wir haben Zeit.
Also das Ding ist halt, ehrlich gesagt komme ich zum Radsport durch meine Mutter, weil ja, durch diese Fahrer der Telekom-Crew von damals hatte das schon sehr verfolgt und ich und meine Schwester, wir waren halt klein und immer ein Rumturnen hin und her und haben das dann halt erstmal so ja, mit einem Ohr nur so ein bisschen verfolgt und so weiter und so fort. Und über die Jahre hinweg kam das dann so, dass sie dabei geblieben ist und immer weiter Radsport geguckt hat, zumindest im Sommer, Tour de France, das war so das Hauptprogramm, ARD, den ganzen Tag, wenn die Etappen halt liefen und ja, ich habe mich dann halt hingesetzt und dann irgendwann angefangen mitzugucken und irgendwann entwickelst du halt irgendwie ja, eine Beziehung, sage ich mal, zu gewissen Fahrradfahrern, die du magst, wie die, ob die angriffslustig sind oder ob die eher abwarten fahren oder wie auch immer. Ja, und dann habe ich halt angefangen, das zu kopieren von meiner Mutter und auch angefangen, Radsport zu gucken, gerade im Sommer, weil ich dann durch den Beruf, den ich dann irgendwann ausgeführt habe, des Fußballspielens quasi, im Sommer habe ich immer Vorbereitung, das heißt zweimal am Tag Training und dann ist nichts groß mit rausgehen oder ins Freibad, weil ich mache das halt müde. Und dann liege ich lieber zu Hause im Dunkeln und gucke Tour de France und schlafe dabei mal ein. Und
das ist und die beste Sportart auch für ein Nickerchen.
Ja, das ist, also, aber wenn es spannend ist, dann bist du halt wach, so, dann schläfst du halt nicht. Und
bist du denn als Kind oder als Jugendlicher auch schon Rad gefahren dann?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil teuer, ne? Da war dann halt nicht so, aber es war auch nicht so das Bestreben danach, ich will jetzt so Radfahren wirklich, sondern ich habe es immer einmal im Jahr auf jeden Fall geguckt. 3 Wochen durch. Mhm. Und ja, und dann kam ehrlich gesagt der Umschwung dieses Jahr in der Corona-Pause. Wir haben dann halt auch ausgesetzt mit dem Training. Ja, und es wusste halt keiner, wie es weitergeht. Ja, und dann hatte man halt viel Langeweile oder viel Zeit, sage ich mal. Und dann, ich habe halt den Besenwagen angefangen zu hören. Ich habe noch so ein paar andere Podcasts gehört.
Wie kam das?
Ach so, ja, das war so eine Nacht- und Nebelaktion letztendlich. Ich der Ursprung war, ich war mit meinem besten Freund, war ich wandern an der Mosel, weil meine Mutter hatte da so eine schöne Wanderstrecke und dann war ich einmal mit dir da und dann meinte ich zum Kollegen, komm, wir gehen da auch mal hin. Dann sind wir wandern gegangen und wandern war cool, aber war voll langweilig so, ne? Also wirklich, es war nicht anstrengend, es war schön, irgendwie was zu sehen, aber es war echt langweilig so. Du bist voll lang unterwegs, aber du hast am Ende, du bist auch irgendwie müde, aber es hat mich nicht so gecatcht. Und dabei kam mir Radfahrer entgegen, einen Berg hoch und voll am Arsch, ne? So, erst kam der Mann und dann kam die Frau, so nach 2 Minuten dahinter oder so, ne? Und wirklich voll am Kämpfen, aber sind nicht abgestiegen, sondern sind weitergefahren. Und dann war bei mir so, ah, okay, das könnte was sein, was du eventuell irgendwann mal nach dem Fußball machst, was mich trotzdem, was mein Ehrgeiz so abruft quasi und mich auch abholt. Und ja, und dann habe ich mich so an dem gleichen Abend, das war so im März, April ungefähr, habe ich mich halt wirklich damit beschäftigt und angefangen, in diese Materie, in diese riesengroße Welt so einzulesen, YouTube-Videos lesen. Dann bin ich auf den Podcast von euch gestoßen, habe mir die Folgen rausgesucht, habe erst am Anfang angefangen, dann habe ich mir die Folgen rausgesucht, wo ihr gesprochen habt über die Folgen zur Tour, wo ihr dann über die Fahrer gesprochen habt. Dann habe ich mir übers Equipment die Folgen rausgesucht, also nicht jetzt von 1 bis heute alle Folgen, sondern wirklich speziell rausgesucht. Dann habe ich mir für die Konsole ein Tour de France gekauft.
Aber ist das Cycling Manager, wie heißt das?
Tour de France heißt das Spiel, das ist wirklich von denen.
Gibt's echt ein Tour de France?
Ja. Und dann habe ich so erfahren, dass über das Spiel, dass Egan Bernal der krasseste war, also nicht Saison 2020, sondern Saison 2019. Dann habe ich mir die dazugehörigen Folgen von euch halt angehört und da kam das dann auch so rüber. Ja, und dann bin ich halt immer weiter da rein und dann, ja, welches Fahrrad, Schaltung, Reifen, alles Mögliche habe ich mir irgendwie versucht anzueignen. Und dann innerhalb von, ich glaube, 4 oder 5 Tagen habe ich mich dann leider, ich glaube, ich stehe dazu nicht so toll, aber habe ich mich für ein Gravelbike entschieden.
Finde ich super.
Ja, weil ich auf auf beiden Gebieten so ein bisschen sein wollte, ne? Weil ich wusste nicht, wie das mit dem Straßenverkehr ist. Ist ja auch gefährlich so und es darf sich niemand verletzen, aber ich halt auch nicht so, ne? Weil sonst irgendwie blöd, wenn du dann zum Arbeitgeber kommst, so, ja, tut mir leid, ich muss jetzt 2 Wochen aussetzen. Ja, habe ich für ein Gravelbike entschieden und dann habe ich mich halt relativ schnell dann auch fürs Bikefitting dann halt natürlich bei dir halt einen Termin gemacht, weil liegt ja nah, ne, Besenwagen, da muss ich ja irgendwie dann auch reinkommen, ne? Und dann habe ich dem Basti mit meinen ganzen Fragen zugeschüttet. Ich glaube, ich habe dir auch von dem Spiel erzählt und 2 Stunden lang habe ich dich ausgefragt und nebenher haben wir das Bikefitting gemacht, weil ich wollte halt sicher gehen, dass ich jetzt nicht irgendwie an Schmerzen leide, weil das habe ich halt auch über den Podcast rausgefunden, dass je nachdem, wie du sitzt.
Ja, wir sind ein Bildungspodcast, ich merke das gerade.
Ja, also es ist wirklich, also gerade für mich war das Gold wert, so, weil ich wurde echt gut darauf vorbereitet. So, ich bin nicht einfach in den Laden, habe mich von einem Verkäufer beraten lassen, so, weil erzählt ja jeder was anderes oder ist von Marken abhängig, sage ich mal. So konnte ich mich echt gut vorbereiten. Natürlich dann das Bikefitting kam auch noch hinzu. Basti wollte mich dann zwar arm machen mit elektrischer Schaltung direkt und Carbonrahmen und tralala, aber er hat mir auf jeden Fall da sehr gut bei geholfen. Und ja, seitdem bin ich halt am Fahren. Ich bin ehrlich, ich bin nur ein schöner Wetterfahrer, weil das mit dem Laub und so, das ist mir zu gefährlich und ist mir auch zu kalt. Also ich bin ja genug draußen. Aber ja, das ist dann halt so zu meiner so Leidenschaft einfach geworden, weil ich kann mir das halt auch gut vorstellen, ab jetzt, sage ich mal, einfach konsequent zu fahren. Du bleibst fit. Ich mag halt auch diesen Anreiz, dich zu quälen. Mhm. Natürlich in der Qual ist es dann so, was machst du hier überhaupt? So, du kannst alles andere machen, aber warum fährst du jetzt den Berg hoch so? Aber erstens ist es halt so, wenn man es geschafft hat, ist man so wirklich stolz auf sich. Man kann viel mit sich selber ausmachen. Man ist mit sich alleine, wenn man jetzt alleine fährt, sage ich mal. Und ja, so ist das gekommen. Dann habe ich halt noch ein Freund direkt mit ins Boot geholt, der hat sich auch direkt ein Fahrrad gekauft. Ein anderer sehr, sehr guter Freund von mir, der fährt schon lange, der hat mich nicht dazu gebracht bekommen, aber jetzt fahren wir auch halt viel und es ist halt schon, stelle ich dann halt auch fest, wenn man so ein bisschen in diese Community, sag ich mal, reinrutscht, dass es gerade unter den jungen Leuten immer mehr beliebt, also immer beliebter wird, weil man halt auch geil aussieht auf dem Rad und irgendwie das hat auch so ein bisschen was mitzuspringen, ne, irgendwie. Also, ja, so ist das jetzt, sage ich mal, bei mir gekommen. Und ja, so oft es geht, fahre ich. Dieses Jahr nicht mehr.
Dann nochmal kurz so allgemeine Daten. Wie alt bist du? Wo wohnst du? Wer ist dein aktueller Arbeitgeber?
Also ja, also ich bin 30 Jahre alt. Ich wohne in Hürth. Und mein aktueller Arbeitgeber ist Rot-Weiß Oberhausen.
Alright.
Da kannst du aber mit André Greipel trainieren fahren.
Ja, dann, wenn er mich hört, hier, wie heißen die? Trainingstiere?
Ja, die Trainingstiere.
Trainingstiere.
Zeige ich denen mal was.
Ja. Ja, gut. Dann mal so ein bisschen zum eigentlichen Thema des heutigen Abends. Und ich glaube, wir fangen da an, wo wir zuletzt mal aufgehört haben, vor 3 Folgen oder so. Und da können wir nämlich mit unserem Sponsor so ein bisschen einsteigen. Wir sagen hier immer schön am Anfang, Besenwagen wird angeschoben von Rafa. Und wir haben uns ja so ein bisschen aufgeregt über ein Thema, da die Verpflichtung von Chloe Dygert ohne irgendwie ein Statement dazu, kam dann eins und so. Und jetzt, ich glaube letzte Woche erst, ne, kam dann tatsächlich, habe ich auch ein bisschen drauf gewartet. Dachte ich mir, könnte Rafa auf die Füße fallen, das Ganze. Kam dann ein längeres Statement von Rafa und auch, ja, man hat komplett Stellung genommen zu der Sache und Paul, du hast dich da so ein bisschen mit den Kommentaren noch beschäftigt.
Ja, klar, ich habe jetzt die ganze Pressemitteilung, es war ja eigentlich keine Pressemitteilung, sondern die E-Mail ging an den Verteiler von Rafa, also quasi Kunden und Newsletter-Abonnenten haben diese Mitteilung bekommen und über den Umweg ging es natürlich dann auch in die breite Öffentlichkeit. Um es irgendwie kurz zusammenzufassen, hat sich Rafa eigentlich ganz klar und stark positioniert. Eigentlich schon so ein, ich fasse es auf, gegen Chloe Dygert, aber man gibt ihr quasi die Chance, sich da zu bilden in der Richtung und ihre Ansicht vielleicht auch zu ändern oder ja, also ich finde es, also vielleicht hast du bessere Worte dafür, ich finde es irgendwie schwierig.
Es hören auch nicht alle Folgen von uns und ja. Ich fasse es kurz nochmal zusammen und ich habe ja auch die Mail von Rafa nochmal offen. Chloe Dygert hat eben auf Twitter verschiedene Dinge geliked, die einmal eben rassistisch, aber auch transfeindlich waren. Und das Ganze ist bekannt geworden in einem Skandal kurz, das war nach der Weltmeisterschaft.
Ja, genau, kurz
nach der Weltmeisterschaft. Und so wie wir jetzt mitbekommen haben, ich weiß es aber auch nicht genau, war damals der Vertrag mit Canyon SRAM schon geschlossen, also konnte man das jetzt da auch nicht wirklich in die Überlegungen mit einbeziehen. Trotzdem hat man sich da eben ein Problem irgendwo ins Team geholt, weil das schon in der breiten Öffentlichkeit eben ein Thema war. In der Radsportöffentlichkeit hat garantiert nicht jeder mitbekommen jetzt, der den Podcast hört, aber man musste sich jetzt halt damit auseinandersetzen. Und ja, Rafa sagt eben ganz klar, man hat sich wirklich Gedanken gemacht jetzt. Man hat sich mit Chloe zusammengesetzt und man ist zusammen eben der Überzeugung, dass sie da Fehlurteilen unterlegen ist und dass sich Menschen eben entwickeln können, dass man das aber jetzt mit ihr zusammen auch angehen möchte. Und ja, sie haben nochmal ganz klar gestellt, dass genau das ja eigentlich das Thema der Marke im Radsport auch ist, nämlich Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Backgrounds mit allen möglichen ja, Hintergründen, kann ich jetzt nochmal sagen.
Ja,
einfach im Radsport zu fördern,
Diversität zu fördern.
Und dass genau so etwas, was in dem Skandal eben da durchkam, genau das ist, was Rafa eigentlich nicht möchte. Und jetzt, okay, ich finde das Statement schon mal gut. Man distanziert sich, man sagt, man möchte jetzt auch ganz klar etwas tun. Und das ist ja dann tatsächlich auch mal, es ist was, was man tun kann. Ne? Das ist jetzt zwar ein Mensch, aber der hat Reichweite. Chloe Dygert hat viele Fans. Und mit diesen Menschen kann man da jetzt mal dran arbeiten, die Werte eben da auch zu vermitteln. Und dann auch an die Fans zu vermitteln.
Man hätte es sanfter darauf reagieren können. Aber man war schon sehr radikal mit der Aussage und sehr direkt.
Ja.
Und ich finde auch, dass die Zeit, die sie sich genommen haben von der Pressemitteilung, die von dem Team kam und Chloe, also was ja die gleiche Pressemitteilung war, bis zu dem Moment, wo dann Rafa was rausgebracht hat, ich denke, man brauchte die Zeit einfach auch, um gewisse Dinge teamintern, ich meine, da gibt es bestehende Verträge und ich glaube, man hat sich da einfach konsultiert und guckt, was ist, wie kann man mit dem Team jetzt auch umgehen. Ja? Also ich glaube wirklich, dass Rafa sich da ernsthaft Gedanken gemacht hat. Also dass jetzt nicht einfach nur irgendwie so eine Marketing-Schiene ist, auch wenn wir jetzt von Rafa supported werden, kaufe ich denen das aber ab. Ja? Also, dass die wirklich für Diversität im Sport stehen und das auch überbringen wollen und das für die nicht gut ist, was da passiert ist oder was passiert. Und ja, keine Ahnung, also ich finde es gut, dass man das so offen ausspricht und das somit auch länger noch zu einem großen Thema macht und nicht so wie jetzt bei Drecksäger Fredo, wo der Quinn Simmons-Fan eigentlich tot ist, so, der existiert nicht mehr. Also wahrscheinlich auch, weil im Hintergrund irgendwie ja, rechtliche Verbindungen sind, oder? Oder ich meine, ich habe
keine Ahnung, wie da der Stand ist.
Ja, aber also auf jeden Fall wird er ja nichts gesagt.
Es liegt ja auch daran, dass nichts gesagt wird. Aber er fährt wieder nächstes Jahr.
Genau, er darf wieder fahren. Man. Und bei Chloe Dygert, das lässt man halt nicht ruhen und man will, wie ihr da, helfen ist das falsche Wort, aber man will versuchen, ihre Ansichten da zu ändern oder sie zu bilden. Und das finde ich gut und man geht damit an die Öffentlichkeit. Und wie gesagt, das Statement ist ein ziemlich harsches. Mhm. Ich war da so ein bisschen auf Facebook und Twitter unterwegs. Manchmal wünschte ich mir, ich würde es nicht tun, aber das war halt schon hart auf jeden Fall. Da war sehr viel negative Kommentare und ich würde sagen so 70% negativ und 30% positiv.
Negativ gegenüber dem Statement von
Genau, also man hat sich quasi negativ dazu geäußert, dass man doch Chloe Dygert nicht vorschreiben sollte, was sie zu denken hat und dass es gibt eine Meinungsfreiheit und all solche Dinge. Dazu muss man aber auch sagen, wenn man dann geschaut hat, wo die Kommentare herkommen, war es halt, was ich gesehen habe, fast zu 100% aus den Staaten, also aus den USA. Und die positiven Kommentare waren europäische. Es gibt ja auch gerade so ein bisschen wieder, was wir als Europäer zum Teil für ein Bild haben oder eine Auffassung. Und was die Amerikaner, und das sieht man dann wiederum ja auch bei Chloe Dygert und bei Quinn Simmons. Also ich meine, es sind jetzt zwei bekannte Sportler, die offen rassistische Dinge geliked haben. Ja? Und somit ist es jetzt nicht einfach nur ein Zufall, sondern da wird's Da gibt es offensichtlich ein Problem, wie wir auch alle wissen, seit dem Black Lives Matter Bewegung sollte es jeder mitbekommen haben. Und das heißt natürlich nicht, dass wir in Europa kein Rassismusproblem haben.
Ich habe mich das auch gefragt, so wie würde ich das behandeln, wenn ich Teammanager wäre? Würde ich da versuchen, auf Teufel komm raus, aus dem Vertrag wieder rauszukommen? Oder suchst du eben das Gespräch? Also beziehst du die Leute mit ein oder grenzt du sie halt aus, ne? Und ich glaube, das ist halt schon so, also meine Meinung ist dann auch, dass man da irgendwo eine gewisse Offenheit haben muss, so Leuten gegenüber, und dann eben sagt so, überdenk das doch mal, was du eigentlich glaubst oder wie du drauf bist, so, ne?
Das, der erste Gedanke, der mir bei der Nummer kam, ist, und da wird auch wieder irgendwo schon wieder eben auch ein Problem vom Radsport sichtbar, ist, wie verhältst du dich als Teamkollegin? Und wenn so jemand ins Team kommt und du weißt, was sie für Ansichten hat, aber sie kommt halt dann auch und so ist halt irgendwie Radsport in einem Team, wo auch nur weiße Fahrerinnen fahren. Es ist keine farbige im Team Canyons Ram. Wenn du so einen Teamkollegen bekommst, ne, oder wie würdest du das wahrnehmen? Wie würdest du oder wie? Das ist jetzt in
hast du vielleicht schon mal erlebt sogar, ne?
Ja, also natürlich, wenn so Aussagen öffentlich getroffen werden oder man mitbekommt, dass sowas in der Person dann halt vorgeht, so Gedanken, dann ist das schon so ein bisschen der erste Eindruck dann schon ein bisschen anders behaftet einfach, ne? Dass du ein bisschen auf Abstand gehst oder wie auch immer. Aber wie ihr schon sagt, bei der Person ist halt kein andersfarbiger oder farbige in der Mannschaft. Dementsprechend weiß ich nicht, inwiefern es da Personen oder Mannschaftskolleginnen gibt, die sich so, sag ich mal, für die farbige, einsetzt, ne, die dann auch wirklich auf die Person drauf zugehen, zur Rede stellen, weil, sag mal, ja, bei mir wäre das jetzt so, oder da wird dann schon auf die Person drauf zugegangen und da wird die dann auch zur Rede gestellt oder so. Ne? Oft ist ja auch so, dass man vom Gegner rassistisch beleidigt wird und im nächsten Jahr spielt er bei dir auf einmal in der Mannschaft. So, und sitzt neben dir. Ja, okay. Ja,
wer ist im Endeffekt genau die Situation, ne?
Genau. Und das ist dann schon komisch, ne? Also das kann dann auch für Spannung sorgen, definitiv. Oder wird es bestimmt.
Wie würdest du mit dem Thema umgehen, wenn du jetzt Teamchef wärst von deiner Mannschaft und hast gerade einen Spieler verpflichtet, der, wie sich dann im Nachhinein rausstellt, einfach so zu dem Thema einfach eine scheiß Einstellung hat.
Schwierig, ne? Ja, sehr schwierig. Also ich will jetzt nicht sagen, der Erfolg steht über allem. Steht er ja in diesem Fall auf, kann er nicht stehen, also meiner Meinung nach. Also ich bin da ein bisschen, sag ich mal, was heißt liberal, aber wenn die Person so denken soll, dann soll sie halt so denken, aber ich kann da irgendwie in gewisser Weise Einfluss drauf nehmen oder versuchen, die Person vom Gegenteil zu überzeugen. Aber wichtig ist erstmal, dass die Person abliefert, ne? Weil ihr wisst ja selber, Sport ist irgendwie auch immer manchmal auch so ein komisches oder anderes Geschäft, ne? Da stehen so Sachen auch oft hinten an letztendlich oder leider, ne? Es ändert sich jetzt langsam, aber ist halt so. Und ja, aber wie würde ich da denken? Weiß ich nicht, in die Person von einem Teamchef von einer Radsportmannschaft kann ich mich leider nicht so gut.
Ja, oder einfach, wenn du das Problem Fußball hättest.
Ja, wenn das im Fußball wäre, dann. Ja, auch dann ist das schwierig, weil der Vertrag ist ja letztendlich unterschrieben, aber es wäre dann auch so, dass der Person auf jeden Fall erstmal zur Rede gestellt wird, dass geklärt werden muss, wie ist denn deine Einstellung? Du hast ja mit Leuten zu tun, die du quasi attackierst oder attackiert hast, und ich kann jetzt hier nicht dafür, weil letztendlich der Teamchef, der muss ja auch abliefern, der hat ja auch Vorgesetzte, ne? Also es muss ja eine homogene Mannschaft beisammen sein, also wahrscheinlich muss dann versucht werden, erstmal die alle in eine Bahn zu lenken und die Hoffnung ist natürlich dann, dass die Person davon überzeugt wird, dass es halt einfach gar kein Problem ist, so dass dein Gedanke völlig unsinnig ist, so irgendwie. Ne? Mhm. Und den Ansatz würde ich wählen. Ja. Dass man erstmal versucht, alle in ein Boot zu bringen.
Ich glaube, als Team darfst du den Fehler aber auch nicht machen, wenn du jetzt irgendwie erkennst, okay, Leute haben rassistische Ansichten oder homophobe Ansichten, die dann quasi zu erziehen, dass sie die Ansichten weiterhin haben, aber sie einfach nicht mehr sagen. Also damit löst du das Problem ja nicht. Mhm. Ich glaube, das ist auch so das Nächste und das ist die viel größere Herausforderung, die Leute dazu zu bringen, wirklich umzudenken, also sich selbst zu hinterfragen, warum denke ich eigentlich so und dann da anzusetzen. Aber das Einfachste ist jetzt, so wie bei Quinn Simmons wahrscheinlich, der macht halt Medienschulungen jetzt, dass er nie wieder sowas sagt oder liked, aber der wird trotzdem so denken.
Wir hatten ja auch schon Gianni Moscon vorher, ne? Der ist genau dasselbe. Wenn der schnell fährt, dann hat man es halt nach einem Monat wieder vergessen.
Und ich glaube, du musst Dinge, in Zukunft müssen Teams Sachen einfach in die Verträge mit einbauen hinsichtlich dessen. Die können von mir aus konservativ sein. Also wir haben letztes Mal auch schon gesagt, wir sind ja auch eher linksdenkende, Mitte-linksdenkende, ja, jetzt uns drei. So, wir müssen ja auch tolerant gegenüber Leuten sein, die konservativ sind. So von, das ist ja gar nicht, aber rechts zu sein oder Rassismus oder homophob, das ist halt etwas, was man nicht tolerieren sollte und auch als Team. Und ich finde, da muss man das in Verträge einbauen und da müssen die Sponsoren dahinter stehen.
Ich denke aber auch, dass letztendlich die Teamkollegen oder Kolleginnen haben aber auch halt einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Person einfach, ne? Weil die ja tagtäglich auch mit der Person zu tun haben. Ne? Und oder ich hoffe, und hoffentlich wird es auch so kommen, dass immer mehr auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie es dann der, sag ich mal, unterdrückten Gesellschaft dann auch geht und dann auch wirklich dem entgegenzuwirken, wenn sie merkt, pass auf, hier in meinem Team ist jemand, der ist halt von den Gedanken her einfach so, mit dem muss ich halt reden. So. Und reden und verstehen und das aufarbeiten, was auch immer. Man hockt ja den ganzen Tag zusammen. So.
Ja.
Unabhängig ist davon, halt dass der Teamchef das sagt oder was auch immer. Aber das ist eventuell auch ein Appell oder ja.
So, ich habe vorhin schon mal gefragt, wie du zum Radsport gekommen bist und das war vielleicht auch schon, könnte es auch schon als rassistisch auffassen, diese Frage, wie ich meinte, wie du überhaupt zum Radsport kommst. Denn wie ist dir das, es ist eben nun mal, ne, wir sind hier in Köln, wir haben vorhin schon drüber geredet, Köln, super Multikulti, eigentlich ist hier für uns alles normal und trotzdem sieht man keinen Farbigen auf dem Rennrad eigentlich, also wirklich super wenige, auch wenn du mir gesagt hast, du hast sogar eine Gruppe, mit denen du fährst. Steig erstmal, meine Frage zielt ein bisschen weiter zurück, wenn du jetzt so als Kind mit deiner Mutter Tour de France geguckt hast und so, wie hast du diesen Sport wahrgenommen? Weil da sind ja nun mal, wenn du Fußball guckst, gibt's Farbige im Radsport einfach, also gerade zu der Zeit ja noch gar nicht. Jetzt paar, ganz wenige, aber damals gar nicht. Hast du das schon wahrgenommen für dich? Hast du darüber nachgedacht?
Ja, also auf jeden Fall wahrgenommen, ne? Man fragt sich dann ja schon, wie das sein kann, so, ne? Weil, Radsport ist ein Ausdauersport. Wenn ich Olympia gucke, in den Ausdauersporten gewinnen irgendwie immer die Farbigen, sage ich mal. Warum da nicht, ne? Ja, letztendlich Antworten dafür gefunden habe ich bis heute nicht. Und jetzt im Juni war, oder nicht im Juni, normalerweise im Juni wäre die Tour de France gewesen, aber sie war ja ein bisschen später. Da habe ich dann einen gesehen. Einen Farbigen, so. Von, weiß ich, wie viel Fahrern, so, ne? Und das heißt, in den letzten 20 Jahren hat sich da also nicht so viel getan, ne? Also,
aber hat dich das schon direkt als Kind irgendwie abgestoßen oder hättest du trotzdem damals gerne, wenn du jetzt gesagt hättest, okay, ich habe die Kohle oder ja, Mama, du hast die Kohle, kauf mir ein Rennrad, ich habe Bock da drauf, oder wäre das damals schon blöd gewesen für dich oder?
Ja, ich meine, ich glaube, als Kind sucht man sich ja immer so gewisse Vorbilder letztendlich und Vorbilder, die irgendwie so sind wie du. Und wenn du keinen findest, der so ist wie du im Radsport, dann hältst du da jetzt auch nicht hin fest. Ich glaube, mich hätte es nicht abgestoßen, dass es jetzt nicht meine Freunde gemacht hätten oder wie auch immer, weil ich mache ja das, was ich will. Aber jetzt gerade im Fußball habe ich dann eher jemanden gesehen, der mit dem ich mich eventuell identifizieren, so will ich sein. Und aber so über die, sage ich mal, Rassismus-Schiene oder warum ist da kein Schwarzer, deswegen mache ich das nicht, über die bin ich gar nicht gegangen.
Einfach, man nimmt das ja ganz anders wahr als Kind auch.
Ja, ja, also.
Das ist ja nochmal anders gefiltert, die Wahrnehmung, aber ist ja jetzt, ich meine, jetzt kannst du drüber nachdenken und es ist einfach so und genau darauf will ich eigentlich ja auch hinaus, fehlen die Idole und über die kannst du ja einfach Kinder motivieren und den Sport halt cool machen für Kinder.
Ja, definitiv, also ich sag, wäre da einer gewesen, der jetzt, sag ich mal, eine Etappe oder eine krasse Etappe gewonnen hätte, der auch jetzt farbig wäre oder irgendwie so halt, dann hätte das schon nochmal einen anderen Einschlag gegeben bei mir und für meine weitere Zukunft, so definitiv.
Dies hat jemand was gesagt, will jemand? Sorry.
Ich weiß nicht, ob du die Frage schon so halb beantwortet hast, aber fällt dir das selbst auf? Also, dass es keine Schwarz gibt, oder ist es für dich normal, keine Farbigen im Radsport zu sehen? Also, hinterfragst du es selber auch gar nicht? Also jetzt, weil du kennst es ja seit den 90ern, wo du es mit deiner Mutter geschaut hast. Und hast du dich damals gefragt, warum sind da keine? Und dann über die Zeit, oder war es für dich einfach so, okay, nee, Radsport ist halt einfach weißer Sport und wundert mich nicht, dass da keine Farbigen sind.
Letztendlich genau so. Also, du guckst es, du siehst niemanden, also... Ist es halt so. Was soll ich, also genau so letztendlich. Was soll ich machen? Dann habe ich mich über die deutschen Fahrer identifiziert oder mit denen halt mitgefiebert, ne? Mit deutschen Teams, mit deutschen Fahrern. Wenn was Außergewöhnliches kam, hey geil, jemand hat Bergtrikot.
Aber das finde ich halt krass, ne? Dass man selbst als Farbiger, man sieht, dass da eigentlich nur Weiße sind und nicht eigentlich, es sind nur Weiße. Und man es als normal hinnimmt und sich gar nicht fragt, warum ist das eigentlich so? Und das finde ich krass.
Das Witzige ist ja, es gibt ein paar farbige Profis oder gab es jetzt über die Jahre immer mal wieder, aber ganz ehrlich, für mich ist der einzige, den ich wahrnehme, Justin Williams. So, das ist kein Profi jetzt so in der World Tour. Der hat es mal versucht, aber das ist der einzige, der das für mich verkörpert eigentlich.
Verbringst halt auch ziemlich viel Zeit auf Instagram.
Ja, gut, okay, aber ne, das ist vielleicht auch irgendwie rassistisch gedacht, aber das ist halt für mich so der ist der Coole, der auch irgendwie so diese Athletik und den Sport und das, wie soll ich das sagen? Die Kultur halt auch vermittelt.
Wurde ja auch von verschiedenen Radsportmedien schon als einer der also einflussreichsten Persönlichkeiten im Radsport jetzt eben gewählt oder also rausgestellt, weil ist halt so, der passiert halt schon auf vielen Ebenen im Profisport.
Aber auch, weil er den Sport anders angeht. Ne? Also er geht halt nicht über diese Struktur, ich will die Tour fahren an, sondern er geht daran, Radsport ist ein Lifestyle, ist mehr als nur die Tour. Und das ist natürlich...
Er hat ja die Schiene über... nicht mehr US Postal, sondern damals war das dann irgendwie schon Trax, ne?
Livestrong, über das Nachwuchsteam von Axel Merckx.
Richtig, ja. Livestrong. Und versucht und meinte, als er dann in Europa war, das war gar nichts für ihn. Es ging einfach nicht mit seinem Lebensstil überein. Er hat so die Werte gehabt, er hat die Klasse gehabt, aber das, wie die da gelebt haben, ich habe die Woche erst einen Podcast gehört, wo er das nochmal aufgerollt hat, meinte so, ich habe schon in L.A. in einem scheiß Stadtteil gewohnt, wo du echt eigentlich keinen Bock hattest, so über die Straße zu gehen. Und dann war ich in Europa und ich habe mich noch beschissener gefühlt. Okay. So wie wir da gelebt haben, das war total bekackt. Das wollte ich nicht machen. Das war auf gar keinen Fall, was ich machen wollte. Bin ich wieder in die Schule gegangen.
Okay.
Und
wo war der da? Weißt du das noch?
Nee,
die waren in Belgien.
Ich kann eigentlich nur da gewesen.
Dann ist er, sein Bruder wollte dann aber trotzdem Profi werden, er war ein bisschen jünger und er ist dann über die Schiene nochmal wieder zum Radsport gekommen. Dann sind die beiden haben das quasi dann nochmal zusammen aufgezogen so. Und das ist halt auch genau, das sind ja so die Filter, ne? Das ist so eine komische Blase, dieser Radsport und auch so eine, eben eine weiße Blase und so eine komische, er meinte auch, ey, wir hatten Trikots an, kannst nicht rumlaufen. Wir sahen aus wie Clowns und ich wollte das nicht machen und das sind halt so Faktoren, die dann einfach Filter sind für Jugendliche, auch für alle Jugendliche irgendwo, aber eben auch da für schwarze Jugendliche, diesen Sport zu machen und cool zu finden und so ist eben seine Story gewesen. Und ich weiß nicht, wie sehr du dich mal mit ihm beschäftigt hast oder ihn wahrnimmst oder kennst.
Hör ich gerade zum ersten Mal.
Hörst zum ersten Mal.
Aber da will ich auch, ich glaube, ich weiß auch warum, weil nämlich er verkörpert dieses NBA, NFL, dieses American Sport Feeling. Aber das findet in Europa ja auch gar nicht statt. Also wie viele Leute schauen bei uns NBA und NFL? Also das ist ja wirklich, ist so eine Hardcore-Gemeinde. Und wir identifizieren uns in Europa ja eher über Fußball. Ja? Und der Fußball ist ja auch noch traditioneller, was das ganze Auftreten angeht, im Vergleich zu den amerikanischen Sportarten. Und ich glaube, da so ist der Radsport. Deswegen muss man, glaube ich, auch diesen Radsport in den Staaten zu hier
erklären wir doch mal kurz Justin Williams und dieses Team vielleicht. Wenn auch Jerome das noch nie gehört hat, haben es wahrscheinlich auch ein paar Hörer noch nicht gehört. Justin Williams, ich habe es gerade schon gesagt, aus L.A. ursprünglich.
Aus Compton, richtig, glaube ich.
Ne? Ja, genau. Und eben schon auch über den Vater, der immer Rennrad und Bahnrad, glaube ich, auch gefahren ist, zum Radsport gekommen. Immer so ein bisschen Interesse gehabt, aber gar nicht so ultra, ultra motiviert gewesen. Und er meinte dann, okay, in der Hood haben auch Kids gelebt, mit denen er seine Nachmittage verbracht haben, die er auch Radsport gemacht haben. Es waren irgendwie so zwei Brüder und der eine von denen wurde dann irgendwie amerikanischer Meister in der U, was auch immer, 15 oder was. Und er meinte so, ey, das Kid, der war so klein und so schmächtig und der soll amerikanischer Meister sein, ich mach den platt. und dann hat er eigentlich erst so Bock entwickelt, richtig Rad zu fahren, hat dann auch mit dem Vater quasi so ein bisschen trainiert und die sind immer eben, es gab dann so eine Crit-Strecke, die man jeden Dienstag und jeden Donnerstag gefahren ist und zwar auch im Training schon immer irgendwie Rennen und die sind dann halt einfach gute Crit-Fahrer geworden. Und es gab einen etwas älteren Profi, ich muss nochmal recherchieren, wer das genau war, das ist auch ein Farbiger und der hat ihn unter seine Fittiche genommen und der war halt auch richtig cool für ihn, so ein Mentor.
Der ist auch bei Rock Racing
gefahren. Ja, genau.
Bahati? Bahati heißt er?
Kann sein.
Nee, ich glaube andere, also, aber ich weiß auch, welche Nummer eins bei Rock Racing war der.
Rock Racing, das werde ich in einer der zukünftigen Folgen übrigens auch nochmal kurz Revue passieren lassen, das Team. Großartig. Da war Justin Williams.
Da heißt der Bahati. Wahrscheinlich spricht man es anders aus.
Ja, also hat dann eben versucht, auch Profi zu werden, weil er halt wirklich gut war und viele Rennen gewonnen hat, einen guten Sprint, viel Watt und eben auch ein ganz gutes Rennverständnis hat und ist dann aber halt so ein bisschen gescheitert, auch hat die Motivation verloren und da sein Bruder nochmal so krasse Motivation hatte, haben die beiden dann zusammen ein Team gegründet, was aber halt kein Profiteam ist, sondern so LA-based und auch sehr viele Local-Fahrer und viele farbige Fahrer, aber nicht nur. Und die gehen jetzt halt wirklich so einen Weg über Sponsoren wie Rafa Specialized, die die Sache halt pushen extrem und stellen ein Team zusammen von Fahrern, die halt auf dem nationalen Level Siege fahren, aber nicht international. Und das Team ist halt auch coole Trikots, bisschen so Attitude, Basketball-Attitude und sowas, das ist echt einfach ein richtig cooles Programm. Ich würde mir einfach wünschen, dass Radsport so ist. Ja. So insgesamt, ne? Das, so hätte ich gerne, dass Radsport ist.
Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, die kommt jetzt gerade so irgendwie auf. Guck mal, wenn, sag ich mal, jetzt bei der letzten Tour war einer dabei, der farbig war, der war aus Südafrika. Es ist ja nicht so, dass es in Europa keine Farbigen gibt und es ist ja nicht so, dass die, wenn die trainieren, sage ich mal, nicht auch das Potenzial hätten, eine World Tour zu machen. Ne? Die Frage ist ja, warum macht's es oder warum tauchen so wenig auf oder wo sind die denn? Gibt's in der Jugendfahrer? Ich meine, ihr habt ja mit Jugendteams zu tun, so, aber wo sind die? Was machen die? Also hat da keiner Bock drauf? Wo? Ich verstehe nicht so ganz.
Ich glaube, es ist halt echt so, dass halt so der Coolness-Faktor einfach in einem gewissen Alter nicht hoch genug ist. Also ich weiß noch so, als ich halt Schüler, Fahrer war, da war halt Radsport war eine exotische Sportart so, ne? Da war es halt schon irgendwie komisch, wenn du Radsport gemacht hast.
Bei mir
okay,
auch.
Wenn man dann gehört hat, der ist Nationalmannschaft, dann war es schon so ein bisschen angesehener, aber ansonsten warst du eher uncool so, ne? Mit der Sportart. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Und
ich glaube,
es fehlen wahrscheinlich wirklich so Leute, mit denen man sich identifizieren kann im Profisport. So. Und Radsport ist halt so eine traditionell europäische Sportart, die seit 100 Jahren einfach in Europa stattfindet. Also auch heute noch sind die größten Radrennen der Welt eben in Europa. Das heißt, es dauert halt einfach alles ultra lange, bis das irgendwie so überschwappt quasi, ne?
Ich sag's ja auch immer wieder und in der Recherche jetzt auch mit Leuten geredet, wo das Thema einfach auch kam, wo ich einfach sagen muss, Radsport an sich ist ja schon scheiße. Also es ist halt schon, es ist so für jeden schon Mist,
ja, ist Radprofi zugänglich.
Zu werden.
Nein, es ist aber auch schwer zugänglich.
Radfahrer,
ne?
Zu werden.
Ich meine, hast
genau.
du das damals direkt verstanden, was du bei der Tour de France, wie das so funktioniert? Gar nicht, oder? Also
ja, doch, natürlich. Ja? Natürlich, du fährst und irgendwann bist du im Ziel. So, natürlich. Ja, so, ne? Aber ich glaube auch, dass es Radsport ist ja auch erstens ein privilegierter Sport. Hm. Also ja. Das Equipment ist mega teuer. Nicht jede Familie kann dich damit ausrüsten. So, ne? Ja. Und wenn du es gesponsert haben möchtest, musst du ja trotzdem vorher an Equipment
sein. Aber Entschuldigung, da muss ich mal kurz einhaken, weil ich komme auch aus keiner privilegierten Familie und bei uns mussten wir auch jede Ostmark noch dreimal umdrehen, so ungefähr. Also das ist schon, ich glaube, ja, zum Teil schon, aber in den Vereinen hast du die Möglichkeit, ja, dass du Räder bekommst und so. Ich meine, also nicht jeder, der Rad fährt, kommt aus einer wohlhabenden Familie oder aus einem soliden Mittelstand, sondern auch viele sind einfach nicht privilegiert, ja. Ich glaube aber einfach, dass der Sport an sich erstmal eine Nische ist in Deutschland auch noch, ja. Also auch wenn du irgendwie mit Rad zur Arbeit fährst und Radfahren an sich cool findest, ist es von da noch ein sehr, sehr weiter Schritt, um irgendwie in einen Verein einzutreten, weil natürlich auch diese ganze Vereinssache nicht cool ist.
Wir müssen es auch eigentlich viel eher auf Kinder.
Ja, also und dann da ist halt zum Beispiel in Frankreich ist ja auch der Bevölkerungsanteil der Schwarzen auch höher einfach als in Deutschland und da findet so es langsam statt. Da ist immer mal wieder auch französische Farbige am Start, ja, die auch irgendwie
in der Nationalmannschaft auf jeden Fall, also
ja, aber
im Kurzzeit-Sprintbereich.
Okay. Ja, aber auf der Straße
auch. Und auf der Straße auch. Ja.
Und das kommt jetzt immer viel mehr, also da hast du, da wird der Anteil auf jeden Fall höher. Ist immer noch sehr, sehr gering, aber es ist sichtbar. Mhm. In Deutschland ist es einfach nicht sichtbar. Ich weiß, in Berlin vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren gibt es jeden Winter so Winterpokal und da war ich auch zugucken, weil mein kleiner Bruder gefahren ist und da ist in der U17 auch ein Schwarzer gefahren. Mhm. Also 16-jähriger Junge. Und das war ich echt so, das war keine Ahnung, es war irgendwie ein krasser Moment, wo ich dachte, okay, krass. So, also in dem Alter halt auch, da musst du dich, und dann fährst du auf der Bahn und dann irgendwie auch noch in Berlin, so, weißt du, ist so, da gibt es andere coole Sportarten, außer Radfahren, es ist auch nicht gerade die attraktivste Stadt, um Rad zu fahren. So, aber ich habe jetzt mit ihm noch nie gesprochen, aber ich würde auch mal interessieren, wie kam der eigentlich dazu, sich aufs Rad zu setzen, ja?
Ich glaube einfach, dass so, erstmal, es ist an sich, die Sportart ist gar nicht so attraktiv, weil es halt nicht so cool ist und dann hast du eben noch keinen, mit dem du dich identifizieren kannst in der Sportart, ganz vorne mit dabei. So, ich glaube, das sind die zwei Faktoren, die es erstmal so woher das kommt, ne? Und dann, wenn du jetzt die Geschichte vom Radsport anguckst, die ist halt super europäisch, ne? Also alles ist dann noch in Osteuropa hat man ja noch viele Fahrer, die oder so in Asien, ne, was dann so Russland und so, da ist Radsport auch noch relativ populär, deswegen hat man da auch immer schon so viele Leute auch noch da aus den Ländern. Und dann kommen ja eigentlich auch schon die afrikanischen Länder, in denen Radsport populär ist. Das waren halt irgendwie so Kolonialgebiete von Frankreich, Italien oder so. Also Nordafrika ist der Radsport relativ populär. Eritrea zum Beispiel ist eine alte italienische Kolonie. Das ist halt die Hauptsportart in dem Land überhaupt. Also und das findet ja wiederum auch nicht in unser, also mir wurde das erst bewusst, als ich in das afrikanische Team gewechselt bin, wie groß der Radsport in Eritrea einfach ist. Das sind Volkshelden, also die paar Profis, die es da gibt. Und deswegen hat man auch jetzt so zum Beispiel relativ viele gute eritreische Radfahrer, weil das eben auch in einem Land ist, die kommen aus einem Land, in dem das eine populäre Sportart ist. Und da kommt halt schon dann jetzt eigentlich, also ich weiß gar nicht, wie viele eritreische Profis es in letzter Zeit gab. Also überdurchschnittlich viele, die aus Afrika gekommen sind, kamen tatsächlich aus Eritrea. Und ich glaube, in vielen afrikanischen Ländern ist halt wahrscheinlich unfassbares Potenzial, was Ausdauersportarten angeht, hast du ja schon gesagt, aber da gibt es überhaupt keinen Radsport, so zum Teil. Ne? Und dann musst du erstmal aus den Ländern überhaupt nach Europa kommen, weil hier finden halt die großen Rennen statt. Ne? Nur hier kannst du dich quasi für ein Profiteam empfehlen. Das ist ja auch schon schwierig, wenn du, sag ich mal, jetzt nicht irgendwo Teil der Nationalmannschaft bist oder so. Also dieser Aussiebungsprozess, der ist halt für jeden schwer und dann natürlich umso schwerer, wenn du halt irgendwie aus einem afrikanischen Land, sage ich jetzt mal zum Beispiel, oder auch aus Asien kommst. Ich glaube, die UCI, der Weltverband, hat so ein Team, was eben so Fahrer aus Ländern fördert, die es ein bisschen schwerer haben. Aber selbst das sind ja nur eine Handvoll Plätze. Also das ist halt super schwierig, überhaupt in den Profisport reinzukommen. Und ja, das kann natürlich jetzt so ein bisschen gefördert werden. Oder sollte es ja, wahrscheinlich sollte, auch.
Auf
ne?
jeden Fall.
Also das Talent-Scouting sollte halt vielleicht ein bisschen anders funktionieren. Aber das ist ja, halt auch super altmodisch im Radsport einfach. Ne?
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Ja, wir hängen ja gerade im nächsten Lockdown und wenn es euch so geht wie mir, dann habt ihr bestimmt auch noch nicht alle Geschenke zusammen. Aber gut, dass es den Besenwagen gibt.
Ja, safe, ich habe auch noch nicht alles. Letzte Chance auf Weihnachtsgeschenke mit Besenwagen und Readly ist meiner Meinung nach das preis-leistungstechnisch beste Angebot, was der Besenwagen hier jemals rausgehauen hat, weil für einen relativ schmalen Taler bekommst du hier so quasi alle Magazine der Welt zu lesen. Gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber ich denke 5000 Magazine auf Readly, unbegrenzter Zugriff auf alle, auch alte Ausgaben, also wirklich, ne, du kannst jedes Magazin, auch jedes davon, was es jemals gab, lesen. Normal 9,99 € im Monat, keine zusätzlichen Kosten, jederzeit kündbar und ja, keine Ahnung, jetzt als Besenwagenhörer gefällt dir wahrscheinlich so die Pro Cycling, die Roadbike, diverseste Mountainbike Magazine, aber zum Verschenken oder für andere Interessen, es gibt National Geographic, es gibt für jedes Hobby der Welt irgendwelche Magazine. Ich habe mal da durchgeguckt, du kannst Eisenbahnquatsch finden, wenn du Papageien hast, gibt's Magazine dafür.
Ja, das ist echt krass. Also ich habe mir da, ich habe auch erstmal ein bisschen gebraucht, um durch das ganze Angebot durchzukommen und meine Favoriten da rauszuholen. Und dann habe ich dabei entdeckt, da gibt's Kreuzworträtselmagazine und ich dachte mir so, oh, wie unnötig ist das denn? Dann habe ich aber gemerkt, und Basti, du hast mir das auch geschrieben mit deinen so Dokus, dass man die interaktiv lösen kann. So, und das fand ich ja wiederum mega geil. Benutze ich jetzt auch die ganze Zeit mit diesem, man kann auch so einen Familienaccount einrichten, also du kannst mehrere Profile machen. Habe ich direkt meine Mutter mit den neuesten Kreuzworträtselmagazinen versorgt und jetzt lösen wir die hier um die Wette. Auf jeden Fall mega viel Angebot, für jeden etwas dabei. Das Ganze gibt's auf readly.com/besenwagen. Das spezielle Angebot von uns für euch ist dabei ein Monat gratis und dann nochmal 10% auf den Monatspreis für die ersten 3 Monate. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen jetzt in nächster Zeit, wo vielleicht doch der ein oder andere eine Minute Zeit hat, um mal ein bisschen gemütlich zu machen und ein bisschen was zu lesen oder ein paar Kreuzworträtsel zu lösen.
Oder verschenken. Ich hatte mal eine harte Sudoku-Suchtperiode. Ich hoffe, die bricht nicht wieder aus. Wir sitzen hier zusammen. Wir haben hier echt ganz stabilen Anteil von deutschen Radfahrern als Hörer. Und ist uns ja auch wichtig, dass wir alle hier was mitnehmen. Auch wir drei als weiße Rennrad-Dullis. Wie machen wir das? Wie machen wir unser Sport besser? Wie machen wir den zugänglicher für jeden? Und was so ein Punkt, das du gerade schon gesagt hast, halt einfach, oder sprechen wir darüber, ist halt Sichtbarkeit. Und sobald, das sage ich auch immer, sobald man irgendwas cool findet und irgendwas pushen will, muss man das halt sichtbar machen irgendwo. Und ich weiß nicht, das ist jetzt halt so, ich habe gesagt, okay, Justin Williams ist der mir da jetzt ins Gedächtnis kommt. Man muss echt mal schauen, wen hat man in seiner Umgebung, der das verkörpert und den man da irgendwie pushen kann, den man sichtbar machen kann, um das Ganze voranzutreiben. Ich weiß nicht, Jerome, hast du Ideen,
Jerome ist jetzt ein bisschen zu alt, glaube ich.
Ja.
Der Sprung wird. Aber ich hoffe, wir gehen demnächst mal fahren.
Ja, 28er Schnitt, kriege ich hin.
Ja, aber ich bin ja sonst kein Mann der Statistiken. Das macht ja der Rainbow meistens. Aber was ich interessant fand, auch krass, ist halt, dass 26% der deutschen Bevölkerung ja Migrationshintergrund haben. Also jetzt einfach alles. Ja, und da müsste rein theoretisch mal irgendwie auch so in die Richtung die Verteilung im Radsport sein, oder? Also könnte man denken. Aber es ist halt dann wahrscheinlich, ist mal abgesehen von Farbigen, es ist halt, ich meine, Berlin, du fährst durch Kreuzberg, Neukölln, der prozentuale Anteil an Migranten ist wahrscheinlich noch um einiges höher, aber wie viele fahren da wirklich Rennrad? Ja, oder würden Rennrad fahren da zum Beispiel? Das ist halt,
ja, aber da findet auch Radsport gar nicht statt.
Ja, genau, aber
in der Radsport, ne?
Ja, eben nicht auf der Straße, wo du es siehst, ne? Also das zum Beispiel früher
keine
sind halt auch manche...
Keine Identifikation, so, du siehst es halt nicht.
Es ist auch am Anfang nicht so, also es ist nicht so cool. Es ist cool, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, mit den ganzen Fahrrädern, mit den Marken, mit den Klamotten, Socken, jedes Detail ist dann entscheidend. Dann wird es richtig cool.
Aber
diese erste Tür, die muss durchbrochen werden.
Aber was wäre denn da für dich die erste Tür? Oder was wäre das
Kriterium,
die erste Tür,
in Kreuzberg steht? Zum Beispiel?
Ja, nee, das gab's in Berlin. Bis vor 2 Jahren haben sie halt Helene Fischer gespielt. Ein riesengroßes Rennen früher.
Ja, okay.
Ja, nee, nein.
Das ist ja genau wieder das Problem.
Nee, aber das ist halt... Radrennen finden ja statt und die finden auch in urbanen Gegenständen. Ich meine, es gab den Veloton in Berlin zum Beispiel, ein riesengroßes Rennen. In Hamburg findet ein großes Rennen statt, in Köln. Aber
da läuft dann Helene Fischer, da kommt doch irgendwie.
Dann in Köln läuft kein Helene Fischer oder...
Doch, auch in Karnevalsmusik und so.
Ich sag mal so, für jeden der Hörer vom Besenwagen wäre jetzt so das Krasseste angenommen jetzt. Du stattest einen Fahrer komplett aus mit den geilsten Klamotten, gibst ihm das krasseste Fahrrad und jeder Hörer oder jeder, der Radsport liebt und gerne fährt und das zu schätzen weiß, der wäre so, wow, ey, voll der schöne Tag. Aber würdest du das irgendeinem, sag ich mal jetzt, ob das ein Afrikaner ist oder ein Deutscher mit Migrationshintergrund, ob türkisch, afrikanisch, was auch immer, dem das gibst und der fährt vor seinen Freunden so damit rum, wird das da auch so gut ankommen? Weiß ich nicht, ob dann, weißt du, dann ist eventuell, kommt nicht so cool an und die machen sich lustig über den Jungen und der fährt nie wieder. Obwohl das krasseste Rad ist und für jeden anderen, der Radsport Ahnung hat oder so halt weiß, das zu schätzen weiß, wäre das so das Ultimativste. Und das ist ja so das Ding. Also ich sag ja, Radsport wird immer cooler und immer geiler, sag ich mal, und es macht Spaß und alles drumherum ist schön und cool. Aber ich glaube nicht, dass das bei den Kids schon so ankommt, wie das dann im Erwachsenenalter und wenn man das zu schätzen
weiß. Also ist der Radsport einfach auch nicht gesellschaftlich akzeptiert, so gesehen. Also ist halt...
Zumindest mal in einem gewissen Alter ist es halt nicht so cool.
Ja, aber ich finde, aber cool ist immer so ein Verharren, also keine Ahnung, irgendwie so ein Wort, was ich jetzt gar nicht so passend finde, weil, wie du schon
Trend.
Sagst...
Ist halt keine Trendsportart.
Ja, aber es ist eine Kombination aus vielleicht nicht so cool plus, okay, Trainer, was muss ich machen, um Sportler, um jetzt Profi zu werden? Ja, du musst jeden Tag 5 Stunden fahren und Vollgas geben, so. Ja, okay.
Ja, aber wenn das deine Kumpels machen oder du ein Idol hast, was, ne...
Dann
was du cool findest, dann machst du es, weil eigentlich gerade so Pubertät hast du ja Bock zu trainieren.
Natürlich.
Und da sind wir wieder.
Okay,
oder so ein Community-Gedanke halt, wenn deine Freunde das auch machen. Wenn,
machst du es auch.
Eben.
Da kannst du auch in Kreuzberg machen letztendlich.
Genau,
ist ja egal,
aber da findet es halt nicht statt.
Und weil im Fußball
hat ja auch Gründe.
Zurück zu Fußball. Keine Ahnung, wenn du das gleiche Equipment, das krasseste Fußballzeug dem Jungs gibst, denken die, boah, geil, und alle sind dabei, alle sind um dich herum, lass mich auch mal anziehen, gib mir das auch mal, weil du den, keine Ahnung, Nationalhelden der senegalesischen Nationalmannschaft dann quasi damit rumlaufen siehst oder den der türkischen oder den der marokkanischen oder was auch immer, aber du siehst halt nicht den krassesten marokkanischen, senegalesischen oder türkischen Rennradfahrer, den du nacheifern kannst.
Aber hast du das Gefühl, dass du als Farbiger auch nicht akzeptiert wärst oder wirst im Radsport in dem Sinne? Also, dass wenn du dir die Klamotten kaufst, dieses Rad, und du gehst raus und fährst, hast du das Gefühl, dass du dann quasi argwöhnisch angeschaut wirst? Also als jemand, der da nicht hingehört, um es jetzt mal so geradeaus zu sagen.
Das ist auch interessant, weil ich kann ja nur aus der Hobby-Sicht sprechen. Und die, sag ich mal, die keine Ahnung von Radsport haben, wenn du an denen vorbeifährst, das siehst du wirklich, ob in der Eifel oder im Bergischen oder in Köln, ist so hey, so du siehst das in dem Blick, das ist einfach so, hey, komisch. Aber die Rennrad fahren, die dich überholen oder die du überholst oder die dir entgegenkommen, wenn die so, darf ich Marken nennen?
Ja, klar.
Wenn die dich dann sehen mit einem Cannondale oder einem S-Works, dann ist schon so, dann wird gegrüßt. dann weißt du, dann bewegt man sich so auf einer Ebene. Man weiß ja, wenn jemand ein S-Works-Fahrrad fährt oder ein Cannondale, das heißt ja schon im Grunde so ein bisschen, okay, der hat sich mit der Thematik auseinandergesetzt, heißt nicht, der hat Ahnung, aber der weiß, sage ich mal, was gut oder was schlecht ist oder wie auch immer. Aber so, das ist dann schon so beeindruckend, sage ich mal. Und da ist es meiner Meinung nach schon ein bisschen egal letztendlich, wie du, wo du herkommst oder wie du aussiehst oder was auch immer. Also ist irgendwie komisch.
Ja, also ist es dann ja eher, was du jetzt gerade sagst, ist ja nicht eigentlich ein Problem des Sports, aber anscheinend, wenn du den, aus deinem Empfinden, wenn du den Sport ausübst, du auf diesem Rad unterwegs bist, egal mit was für ein Rad der jetzt, das könnte dann irgendwie auch ein Decathlon sein, weißt du, für 500 Euro. Mhm. Aber ich glaube nämlich auch, dass sobald du auf dem Rad sitzt, dass der Großteil der Community dich erstmal positiv aufnimmt und es erstmal geil findet, dass du überhaupt Rad fährst. Also, dass jemand wieder Rad fährt, ist erstmal egal, wie er aussieht.
Ja.
Aber ich glaube, dann der Weg dahin, und dann ist es ja eher gesellschaftlich. Also, ist halt die Frage, wie weit der Radsport in dem Moment das Problem auslöst oder halt, oder sagen wir Radsport vielleicht, aber das Radfahren oder halt die Gesellschaft drumherum, die es einen schwerer macht, diesen Einstieg irgendwie wahrzunehmen. Weil ich habe, also in Berlin gibt es auch ein paar, und also ich rede jetzt aus meiner Erfahrung, ja, also ist jetzt nicht nur meine Erfahrung. Ist auch nicht so, dass das jetzt Profi sein, da ist glaube ich nochmal ein anderes Thema, da kannst du vielleicht auch von Quebecer auch was erzählen, weil ja, da gibt es ja auch viele Geschichten zu. Ist auch nicht mein Empfinden, dass die Community, sobald du auf dem Rad sitzt, ein Problem oder einen Unterschied macht. Aber ich glaube, der Weg dahin ist problematisch und schwerer als für Weiße. Weiß ich nicht. Ist jetzt
in die Community zu kommen?
Ja, genau. Also allein diesen Weg hinzulegen, ja, sich aufs Rad zu setzen, aber, weiß ich nicht. Also,
aber ich glaube, sobald du Rad fährst und jemand anderes Rad fährt, dann weißt du ja ganz genau, pass auf, uns verbindet eine Sache und wir quälen uns beide.
Ja, genau,
und
das meine ich ja.
Das ist schon diese genau, erste Verbindung, die dann so direkt dir gegenüber oder dir entgegengebracht wird. So. Und die du spürst und wo du dich dann schon gut aufgenommen fühlst. Wie gesagt, ja.
Ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass es keinen Rassismus im Radsport gibt. Das wollte ich damit jetzt gerade gar nicht sagen. Mir ging es eher nur um diesen Community-Gedanken und dass, wenn man auf dem Rad sitzt, ich glaube, der Großteil, das so sieht, wie du gerade sagst, da quält man sich halt zusammen. Basti?
Ich glaube, eine Sache, die ich mir bei der Recherche gedacht habe, die mir so ein bisschen aufgefallen ist, wo wir uns als Radsport so ein bisschen bedanken können, was das Thema angeht, ist die Fixie-Kultur. Weil die ist ja, glaube ich, sogar mal über Einwanderer aus, habe ich mal gelesen, glaube ich, irgendwie aus Jamaika und oder Kuba in New York entstanden, die dann die Bikes von da, weil der Bahnradsport schon so populär war, mitgenommen haben und da eben Messenger geworden sind und daraus dann eben auch eine Szene entstanden ist, aber auch in Europa jetzt oder auch in Deutschland ist ja das eigentlich so die offenste Kultur im Radsport. Die Räder sind günstiger als richtige Rennräder, du kommst viel leichter an Fixie ran und die Community ist einfach super, super offen, super divers und ob das jetzt hier super voll tätowierte Jungs sind oder eben mit aller Herrenländer Background ist da tatsächlich relativ egal und von der Seite aus kommen ja dann auch irgendwo, man kann testen, ob man gut ist, ob es einem Bock macht und wenn, dann kannst du dich in Richtung Rennradsport auch interessieren. Also ich glaube, über die Schiene sind schon einige auch zum Rennradfahren dann gekommen.
Ich kenne das ja nur aus meinem Werdegang, dass man halt eben schon relativ früh, wenn man dann angefangen hat, international Rennen zu fahren, eben so mit Einsätzen der Nationalmannschaft, hatte man ja immer mit irgendwie anderen, mit Fahrern aus anderen Ländern oder von anderen Kontinenten oder so zu tun. Ich fand das immer super spannend irgendwie oder immer ganz cool zu sehen. Ich kann mich an so ein paar Sachen erinnern. Oder, ich meine, das hast du ja gerade so ein bisschen angesprochen, ob die dich ob er sich so zugehörig fühlt oder aufgenommen fühlt. Ich meine, das kannst du ja einfach so, wie fandest du das damals, wenn wir zum ersten Mal irgendwo ein Radrennen gefahren sind, wo dann, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, so iranische Nationalmannschaft, mit der bin ich mal irgendwo ein Rennen zusammengefahren. Das war während dem Ramadan und die haben halt tagsüber nicht gegessen. Und die saßen dann abends immer, wenn wir ins Bett gegangen sind, hatte ich mein Fenster offen und die saßen halt abends noch draußen und haben dann erst gegessen und so. Ich fand das super krass. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie die tagsüber die Rennen mitfahren konnten. Und ich fand das immer super interessant. Ich hatte irgendwie auch schon immer so Berührungspunkte auch mit afrikanischen Fahrern. Wir hatten mal einen Gastfahrer, den Nolan Hoffmann aus Südafrika. Der ist damals bei mir im U23-Team, meine Rundfahrt bin ich mit dem zusammengefahren. Und ich fand es immer super spannend, mich so mit anderen Kulturen irgendwie auszutauschen und so. Oder was, wie hast du das dann damals so empfunden? Fandest du jetzt so, ja, hast du eher so gedacht, ich muss jetzt hier mein Ding machen oder warst du da so offen gegenüber den Leuten? Zum Beispiel so ein Daniel Tagle-Heimanot, mit dem bist du ja auch viel zusammengefahren. Ja, klar. Ist mein Jahrgang zum Beispiel, den kenne ich halt schon, seit ich international Radrennen fahre, so ungefähr. Und ich hatte immer so einen riesen Respekt vor ihm, nicht nur, weil er bergauf halt unfassbar stark war, obwohl er so groß war und so, weil er einfach auch so seine ganze, ja, wie er halt so drauf war, der war halt auch eigentlich sehr offen und so, ne, und fand ich dann immer einen Fahrer, den ich so, ja, natürlich auch wegen seiner Stärke so ein bisschen bewundert habe, wie er da gefahren ist. Ich glaube, der war in dem Jahr, als ich die Tour de l'Avenir, also die Nachwuchstour de France gefahren bin, glaube ich sogar Zweiter oder Dritter der Gesamtwertung. Ultra starker Fahrer, der hat mich auch mal im Sprint geschlagen im Trainingslager. Also ich fand das immer super spannend und bin auch gerne mit den Leuten so ins Gespräch gekommen über alles Mögliche. So. Also klar waren das irgendwo auch Konkurrenten, aber ich fand das eher cooler, wenn man sich trotzdem irgendwie mit denen noch so verständigt hat, irgendwie halt so, ne?
Oder ja, nicht? Das war halt früher auch schon normal, dass du immer jedes Jahr im Jahrgang einen Farbigen in der französischen Nationalmannschaft hattest. So, das war so Kevin Reeser und so, das war halt einfach relativ normal. Also das kam immer wieder vor und gerade auf der Bahn gab es jahrelang gute Franzosen. Was ich aber jetzt so gerade drüber nachdenke, auch Vereinsarbeit, du kommst in einen Verein als Kind, ich meine, du hast ja halt selbst als weißes Kind schon mit Problemen zu tun, ne? Wenn du in so einen Verein kommst, was so interne Disses angeht und all solche Dinge. Ne? Also ich meine, da gibt es so ein Wort wie Rassismus, Sexismus, kennt man da nicht. Ne? Dann wird halt alles rausgehauen, was du irgendwie im Fernsehen siehst, irgendwo mal aufgeschnappt hast auf der Straße, wird halt da rausgeballert. Und ich glaube, dass da halt als Farbiger im Besonderen ist es halt wahrscheinlich nochmal eine Stufe härter, diesen ganzen Weg zu durchgehen. Und das ist wahrscheinlich in jedem Sport so und im Radsport halt dann im Besonderen, weil halt auch keine anderen Farbigen um dich herum sind und auch vielleicht auch gar keine anderen Kulturen, weil jetzt im Fußball ist es halt normal, ne? Ich meine, du hast halt dann irgendwie eine krass durchmischte Mannschaft. Das ist halt deutsche Nationalmannschaft, keine Ahnung, wie viele Prozent haben Migrationshintergrund da, ja? Also es ist wahrscheinlich weit über 50% im Radsport minimal und so. Das ist halt deswegen, also ich glaube, das ist halt einfach mega schwer, dann irgendwie auch als Kind den Einstieg zu schaffen und auch diese Scheu zu verlieren, vielleicht diesen Weg zu gehen, weil du kommst in den Verein, bist dann der Einzige oder die Einzige, die in Anführungsstrichen anders aussieht als die weißen Kinder, ja. Okay. Und dann ist es auch, glaube ich, egal, wo du herkommst, ob du jetzt Deutsch bist oder Senegalese, das ist dann halt erstmal egal, aber du unterscheidest dich halt durch die Hautfarbe und ja, ich glaube, das ist halt einfach mega schwer und deswegen muss man da wahrscheinlich nochmal unterscheiden zwischen in einem Verein eintreten, wenn man jung ist und Radfahren, oder man ist irgendwie Anfang 20, ja, oder wie du jetzt Anfang 30 und findet Radfahren halt an sich geil. Dann ist halt diese, weil man auch selbstbewusster ist, ja, und man hat ein bisschen Lebenserfahrung, man ist nicht mehr ganz so scheu und man kann mit Reaktionen auch anders umgehen. Es ist dann auch einfacher, diesen Einstieg hinzubekommen.
Das ist halt schwierig, ne, weil erstens sind Kinder gemein. Weiß man ja selber aus der Vergangenheit und in so einer Gruppendynamik dann eventuell noch gemeiner. Und wie du schon sagst, ne, du hast halt deine große Zielscheibe auf dir, sagen wir mal aufgrund deiner Hautfarbe. Und du willst ja im Grunde, indem du da in den Verein oder ich weiß nicht, wie das ist mit Kaderplätzen oder so, aber ich stelle mir das jetzt so vor, dass du ja irgendjemandem einen Platz wegnimmst, indem du da aufgenommen wird, ja, in das Team oder
ja,
wie auch
also
immer.
Genau, nicht zwangsläufig, in Verein, da trittst du ja erstmal ein, da nimmst du erstmal keinem was weg, aber ich ja, glaube, wenn du besser dann, wirst, dann...
Genau,
ja.
In diesen Endstufen dann, sage ich mal, wenn du natürlich, wenn du dabei bist, machst du das halt, aber in diesen Endstufen, wo sich dann die Spreu vom also wo sich dann die...
Wo die Spreu vom Weizen trennt.
Genau, wo sich das dann trennt, dann ist ja dieser Konkurrenzgedanke noch viel größer und wenn du dann der Einzige bist, und du fährst alleine, egal wie gut du bist, aber du hast noch diese mentale Belastung, einerseits von diesem Wettkampf und andererseits, dass du noch mehr machen musst, um quasi den anderen zu zeigen, dass du besser bist, dass die langsam, du musst dir diesen Respekt noch mehr erarbeiten. Also natürlich müssen das weiße Fahrer auch, aber weiße Fahrer auch machen, aber ich habe das Gefühl, und da spreche ich dann aus der Fußballvergangenheit so halt, als Farbiger musst du das noch mehr, du musst noch mehr, der kann gleich groß sein wie du, gleich schnell, gleiche Fehler, gleiche Stärken, aber in Deutschland oder in den Regionen, wo ich mich dann bewegt habe, musst du, wenn er ein Tor macht, musst du zwei Tore machen. 1-1, die Gleichwertigkeit ist da nicht so. Ich hoffe jetzt durch diese ganzen Bewegungen werden da ein bisschen mehr die Augen geöffnet. Und ich denke, dass das gerade dann im Radsport, weil das ja ein Einzelsport, natürlich im Team, aber ein Einzelsport auch letztendlich ist, dass du da halt noch mehr arbeiten musst und noch mehr Gas geben musst und dich noch mehr durchsetzen musst und auch schon in jungen Jahren irgendwie durchsetzen musst.
Du hast vorhin schon erzählt und dasselbe und das will ich ja eigentlich auch hier ein bisschen in der Folge mit drin haben, denn es geht ja nicht nur um Sport und wir sollten uns auch nicht nur im Sport an die eigene Nase fassen, sondern eben auch im Alltag. Und du sagst genau dasselbe, diese Erfahrung hast du eben auch sonst so gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob du das jetzt nochmal erzählen willst, aber wenn du Freundin hattest und den Eltern vorgestellt wurdest,
auch im Fußball zum Beispiel und auch so relativ jung. Ich wusste ja schon ein bisschen länger, dass ich jetzt zu Gast sein werde und dann habe ich mal so überlegt und vieles ist in Vergessenheit geraten, aber so beispielsweise war ich dann, keine Ahnung, ich war gerade aus der Jugend raus und im Herrenfußball dann angekommen, damals noch Oberliga, auch hier in Köln, so ein kleinerer Verein. Und dann haben wir auswärts gespielt in so einem Dorf Wachtberg, das ist bei Bonn. Da haben wir dann gespielt und dann war so ein hitziges Spiel und es stand irgendwie 1-1 und der Ball geht ins Seitenaus. Ich will schnell den Ball, also die Zuschauer standen quasi direkt am Platz hinter einem Gitter, wie nennt man das?
Bande.
Ja, also. Hinter einer Bande, genau. Und dann war der Ball halt dahinter, ich wollte ihn holen, ein Zuschauer hatte den Ball und ein Opa direkt neben mir, so wirklich, wie du zu mir jetzt, und sagt so, du kriegst den Ball nicht, du Scheiß, wirf die N-Bombe so, ne? Und ich stehe dann da so und denke, keiner um mich herum macht irgendwas so. Und ich wusste gar nicht, damit umzugehen. In der Zeit hat man dann gelernt, damit umzugehen. Ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich gehe auf den Typen jetzt los, aber krieg dann rot und werd suspendiert und darf nie wieder spielen. Oder du fängst halt an, sowas zu ignorieren. Du sagst dir dann so, ja, der Klügere gibt nach, der weiß es nicht besser, was auch immer. Mannschaftskollegen kommen dann, aber letztendlich macht ja niemand was. Der wird nicht verhaftet, der wird nicht dafür bestraft, keiner um ihn herum hat irgendwas gemacht. So, und das war so das wirklich erste einschneidende, der erste einschneidende Moment, wo ich so gemerkt habe, ja, letztendlich sind mir dann doch irgendwie die Hände gebunden. Ich kann jetzt, was soll ich jetzt machen, so, ne? Wenn du dich auf deinen Traum oder auf dein Ziel fokussierst, dann lässt du dich jetzt nicht von so Sachen ablenken. Und du musst halt weitergehen. Und das ist dann immer mal wieder passiert, dass du von der Tribüne beleidigt wirst, so beim Aufwärmen, keine Ahnung, wenn ein Einwurf ist, bei einer Ecke, ausgepfiffen, beleidigt. Natürlich wirst du das als Weißer oder der gegnerischen Mannschaft immer, aber diese Art von Wörter, die sind dann schon nochmal, die treffen dich dann schon, weil als junger Mensch denkst du so, ja, ich kann doch nicht, was willst du jetzt von mir? Ich kann nichts dafür, ich fühle mich deutsch, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich bin hier geboren, ich spreche die Sprache, ich war hier in der Schule. Was ist denn jetzt das Problem? Du lernst halt damit umzugehen, du, das ist dann... Ich habe dann eine Zeit lang in Thüringen gespielt. Da waren dann auch Auswärtsspiele, auch immer noch ganz tief Richtung tschechische Grenze, sage ich mal. Und da war das dann so gang und gäbe. Und ich hatte dann einen jüngeren Mannschaftskollegen, mit dem bin ich aus Köln dorthin gewechselt. Und der wurde dann auch so hart beleidigt. Und letztendlich ist dort auch keiner eingegriffen oder hat irgendwas unternommen aus diesem Umfeld. Aber ich habe dann dem das halt dann auch so, wir haben dann darüber geredet, wir zwei. Und ich habe dem gesagt, du musst dich halt einfach auf dein Ziel konzentrieren. Es bringt dir nichts. Wenn du jetzt nicht steckst, dann ist dein Traum vorbei. Dann ist so ein Typ schuld an dem Ganzen, was du dafür geopfert hast, was du dafür getan hast. Und das ist halt einfach so eine Sache, das ist eigentlich nicht gut. Ne? Mhm. Also, dass du dann sagen, dass du dir selber sagen musst, das geht jetzt, du musst jetzt darüber hinwegsehen. Das ist überhaupt nicht gut. Dadurch ändert sich auch nichts und die Typen lachen sich kaputt oder wie auch immer. Aber es ist halt einfach so, keine Ahnung, es ist halt noch extrem tief verankert. Ich sehe das aber auch hier, ne? Also auch Trainer, die ich hatte, wenn die über den Gegner sprechen, du hast, keine Ahnung, 3 Afrikaner, 2 Asiaten, einen aus Arabien in deiner Mannschaft und du redest über den gegnerischen Spieler, der Afrikaner ist und benutzt dann so Wörter, die du zu deinen Spielern niemals sagen würdest. Sagst du einfach zum Gegner vor deinen Spielern und du denkst dir so, Digga, das ist doch voll respektlos, ich sitz doch hier und du, warum macht man sowas? Aber du musst halt irgendwie leider deine Klappe halten oder irgendwie, weil du halt einfach auch, ja, sonst halt als du hast halt noch nicht so dieses Standing, dass du sowas machen kannst. Es gab ja Fußball, die sind einfach vom Platz gelaufen. Kevin Prince Boateng beispielsweise oder was auch immer, die sich an die Öffentlichkeit gehen, wo sich dann Politiker einschalten, ne? Nationalspieler und so. Aber der wird auch nichts passieren, weil die haben erstens genug Kohle auf dem Konto und zweitens ist die öffentliche Aufmerksamkeit darum viel zu groß. Dafür bin ich jetzt leider viel zu klein, aber ja, du hast damit immer Konfrontationen und auch in jungen Jahren. Und du hast halt irgendwie gelernt, irgendwann, ich könnte jetzt 1000 Beispiele darüber nennen, Schule, keine Ahnung, Karnevalsfest, wo du dich einfach unwohl fühlst, wo du dich nicht so in diese Gruppe hinein integriert fühlst, wo du das Gefühl hast, es wird nur darauf gewartet, dass was passiert. Oder was, dass du was machst, wo die Leute dann halt drauf eingehen können. Du musst dich quasi nahezu perfekt verhalten. Und das ist halt einfach irgendwie so ein Fehler. Und ganz kurz, wo dann, sag ich mal, deine Kollegen, die dann mit dir dahin gehen, die ganz normal weiß sind, die sagen, ach, wir gehen schon immer dahin, mach dir keine Sorgen. Wo du dir denkst, Digga, du bist noch nie so wie ich dahin gegangen, so, ne, auf ein Fest oder so, auf so ein Dorffest, sag ich mal, ne, so. Du bist noch nie so wie ich dahin gegangen. So, natürlich ist für dich alles okay, aber das fühlt sich halt komisch an. So, du versuchst dann halt irgendwie, ja, dich anzupassen. So, irgendwie. Es klappt dann auch, weil du die Leute von dir überzeugen kannst, indem die merken, wenn wir reden, der ist, sag ich mal, clever, der spricht vernünftig, der hat Benehmen, ne? Dieses Bild, das manchmal in den Medien projiziert wird, dass wenn so eine Person hat so und so gewisse Eigenschaften nicht, wenn du denen zeigst quasi, dass du diese hast, sag ich mal, typisch deutsche Eigenschaften oder was auch immer, dann wirst du irgendwann im Laufe der Zeit akzeptiert. Aber so die ersten Minuten, Stunden ist das halt schon so komisch einfach so. Und das auch gerade, also auch in Deutschland noch so, aber ja.
Du hast jetzt ja gerade schon Erlebnisse beschrieben von Thüringen, sind schon ein paar Jahre her und ich meine jetzt so ein bisschen ein paar Monate vergangen seit Black Lives Matter, merkst du da irgendwie eine Änderung? Also für mich persönlich habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich auch politisch irgendwas ändert. Das ist die Toleranz gegenüber Rechtsextremismus und rechter Gesinnung eigentlich eher zumindest vielleicht nicht steigt, aber sagen wir mal so, sie wird populärer und ist es auch so dein Gefühl, irgendwas bewegen würde, sondern wir reden einfach nur mehr darüber, aber eigentlich ändert sich nichts.
Ja, ob das jetzt tolerierter ist, weiß ich nicht. Also in meinem Umfeld hat sich jetzt keiner dazu bekannt.
Ja, klar, aber das ist halt unsere Blase. Ne? Ich meine, machst du halt irgendwie mal die Nachrichten an, aber es reicht ja schon, wenn du durch einige Gegenden in Ostdeutschland fährst, da brauchst du jetzt auch keine Nachrichten schauen, um das zu sehen. Ich habe in Rostock bin ich aufgewachsen und unweit von dem Sonnenblumenhaus, ja, wo nach der Wende was angezündet wurde. Und es ist halt, also für mich ist es halt mega präsent, das Thema. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie weniger wird, sondern es ist eigentlich immer lauter wird, das Thema, ohne dass sich was zum Positiven ändert. Und jetzt meine Frage, ob das auch dein Empfinden ist.
Kann ich jetzt wirklich einfach so jetzt irgendwie nicht so beantworten. Das Einzige, was ich festgestellt habe, und das ist gut, dass seit dieser Bewegung beschäftigen sich viel, viel mehr Leute, wie ist es wirklich so. Also deswegen sitze ich ja erstens hier, weiß ich nicht, ob ich das mit oder durch oder ohne Black Lives Matter machen würde oder ob ihr mich eingeladen hättet. Und auch Menschen in meiner Umgebung, in meiner näheren Umgebung, beschäftigen sich mehr damit. Und das sind dann halt leider, sage ich mal, auch oft nur clevere Menschen oder die auch Sachen hinterfragen, sage ich mal, die dann wissen wollen, wie ist das so, und die auch dann ihr Umfeld wieder beeinflussen und denen zureden und auch mal diskutieren und auch mal sauer sind dann aufeinander. Wieso verstehst du sowas nicht? Oder so halt, ne? Aber ob Rassismus mehr geworden ist, da sitze ich zum Glück in Köln, wo jetzt eigentlich bisher alles entspannt war und angenehm, sag ich mal. Müsste ich dann mal wieder nach Thüringen reisen.
Ja, wir lachen jetzt, ne? Aber
ich habe das halt in dem Sinne auch nicht gesehen, dass so viel Alltagsrassismus noch in Deutschland gang und gäbe ist.
Aber es existiert immer, auch hier, auch in Köln.
Ja, natürlich. Köln ist, wie Jerome schon gesagt hat, ist echt krass Multikulti auch. Und ich zum Beispiel hatte seit meiner Grundschulzeit eigentlich immer ein multikulturelles Umfeld. Also eigentlich auch schon vorher, zum Beispiel mein Cousin, der so wie ein bisschen mein größerer Bruder war, hat halt auch einen äthiopischen Vater. So, ich bin damit halt irgendwie aufgewachsen in einem Umfeld, multikulturellen Umfeld, und habe das nie so wahrgenommen, dass es da so viele Anfeindungen gibt, weil für mich war das ganz normal, Leute irgendwie in meinem direkten Umfeld zu haben, die eben Eltern haben, die aus Polen kommen oder aus der Türkei oder keine Ahnung, oder selber es teilweise aus den Ländern noch kommen.
Ist zum Beispiel Wohnungsmarkt, ne? Ist, glaube ich, so ein Ding. Und das ist auch in Köln so. Vermieter, ich glaube, wenn du mit einem nicht deutschen Namen kommst und dann noch nicht deutsch aussiehst, ist immer schwieriger, eine Wohnung zu kriegen, als wenn Andreas Schlauf kommt. Und
ist auch nicht einfach.
Ja, eben, ist auch nicht einfach. Aber wenn es für uns schon nicht einfach ist, ne, war auch Pain bei mir, dann ist es halt für jemanden, der dann nochmal anders ist, noch viel schwerer. Und das sind so Sachen, die muss man sich einfach immer mal wieder bewusst machen. Die müssen wir uns bewusst machen.
Das meine ich,
machen,
ne? Dass man, ja, man kommt in so eine komfortable Situation, ja, weil man es selber irgendwie nicht mitbekommt.
Genau.
Oder weil es auch für einen selber gar kein Problem ist, so, aber es, ja, gibt.
Du hast
es
nie erlebt, einfach. Ne?
Mhm. Also am eigenen Leib nicht, ja, genau, erlebt, oder ich habe es auch gar nicht. Für mich ist es auch überhaupt nicht befremdlich, eben Leute um mich herum zu haben, die in Anführungszeichen anders aussehen. Also für mich ist es völlig normal, mir ist es doch scheißegal. So. Mhm. Und deswegen ist einem das Problem gar nicht so wirklich bewusst.
Ich möchte, dass auch Deutschland, auch das Land einfach offener, diverser und das alles normaler wird, ja.
Deutschland ist ja divers, ne?
Ja. Unsere Bevölkerung ist auch schon relativ gesehen alt, ne? Wir sind ja auch irgendwo wieder in unserer Blase unterwegs, und ich weiß einfach, dass in Deutschland alles sehr langsam läuft. Und klar, wir sind jetzt hier irgendwie, ne, Köln vorne dran, hier super viel Homosexualität, ultra normal hier. Aber das ist nicht überall so, und vor allem, wie gesagt, in Deutschland so viele Dinge gehen so langsam und hätten schon längst irgendwie anders sein können. Und ich weiß für mich, dass dieses Problem auch in den größten Teilen von Deutschland eben noch nicht da ist, wo es sein sollte. Und ja, kann man nur immer wieder, ne, drüber reden und halt immer wieder selbst hinterfragen, wo 100% alle wir, ne, sagen, okay, ich sehe das Problem nicht, aber wir haben auch irgendwelche Rassismen am Start und checken es gar nicht.
Als ich das erste Mal in New York war, bin ich zu spät ausgestiegen, bin dann in Harlem aus der Subway rausgegangen. Und das war ein krasses Erlebnis, weil da bin ich rausgegangen, da war ich der einzige weiße Mensch. Und das war für mich dann, also habe ich mich wahrscheinlich gefühlt wie, wie ein Farbiger in Deutschland oder keine Ahnung wo, also in Europa. Aber nicht, dass ich mich irgendwie beobachtet gefühlt habe, aber es war so komisch, weil man sich direkt, man hat sich fehl am Platz gefühlt. Ja, und ich fand das ein, ich finde das heute immer noch komisch, wenn ich darüber nachdenke, also der Gedanke, dass man sich fehl am Platz fühlt. Ich hoffe nicht, dass sich Farbige bei uns fehl am Platz fühlen. Also das weiß ich nicht. Aber das war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis und das war nur ganz kurz, ja. Aber es war so, ich dachte, okay, krass, so ist es also. So fühlt es einfach, wenn man irgendwo hinkommt und man sieht einfach, wie in Anführungsstrichen, anders aus als der Rest.
Ja, und das darf ja eigentlich, oder sollte ja nicht sein.
Nee, aber das war für mich ja, das ja, war für mich ja ein komisches Gefühl. Natürlich,
aber es sollte in beiden Richtungen, soll es ja eigentlich nicht so sein. So. Yeah. Da denke ich mir immer so, was ist denn los mit euch? Warum so kompliziert so? Das hat immer dann mit der Vergangenheit zu tun und tralala. Und eigentlich ist es ja echt, also, ja, jetzt haben wir halt leider nur Einfluss auf uns und auf unser Leben quasi und dass wir eventuell einen Fußabdruck hinterlassen irgendwann mal so und ja, den sollte man dann auch letztendlich hinterlassen und alle mal ein bisschen aufrütteln und wach machen und
Sport ist schon irgendwie ist es so geil und wird versucht immer cool zu machen und jugendlich und offen und so weiter und trotzdem ist Leistungssport noch so ein total archaisches Ding, was sich mit manchen Themen einfach so ultra schwer tut und nicht öffnen kann. Kein homosexueller Radprofi, so. Kann halt auch nicht sein, ne? Also, so, kein homosexueller Fußballprofi, so. Keiner outet sich, weil alle Schiss haben.
Erst nach der Karriere im Fußball, ne?
Ja, und genau da halt auch so, nur ganz wenige.
Aber es ist ja genauso, wie ich vorhin dieses Beispiel mit dem Spiel in Bonn, so. Ja. Entweder du, sag ich mal, outest dich.
Ja.
Und dann geht alles wahrscheinlich oder vielleicht den Bach runter, was weiß ich, weiß ja keiner, aber es wird vermutet eventuell. Oder du ziehst das Ding durch, konzentrierst dich auf deinen Job, verdienst Geld.
Ja, aber es sollte ja so sein, dass du keine Angst haben musst, ne? Und
wäre besser.
Ja. Und da denke ich mir immer so, ey Leute, 2020.
Also es gibt ja keine, sag ich mal, farbigen Vorbilder, jetzt sagen wir mal im Radsport. Es gibt aber auch keine homosexuellen Vorbilder im Radsport, ne? So, also
im Männerradsport
auch nicht, oder?
Im Frauenradsport
gibt's mittlerweile jemanden, nee, ne?
Deswegen, also ne, es gibt nur ja kein positives Beispiel, worauf du dich stützen kannst. Ich oute mich jetzt, weil die Person X hat das auch gemacht und ist immer noch da, wo es
aber
ist.
Aber gibt's gar keinen Hitzelsberger, als ich nach der Karriere. Ja.
Und das ist der einzige, oder?
Noch ein paar Gerüchte.
Ja gut,
die gibt es im Radsport
ja,
eben, auch.
Ja. Aber ja. Das war es dann auch so letztendlich. Ne? Also muss ja irgendwo da. Also ne, wir müssen ja auch irgendwie
das muss so scheiße sein.
Krass, ne?
Also, sich so einfach zu verstellen jahrelang für Karriere. Und so komplettes Leben, die sind ja auch dann wirklich, also Fußballer, wenn die berühmt sind, sind ja auch wirklich im Fokus der Medien.
Also wenn ich jetzt überlege, in welchen Teams bin ich gefahren, wäre es da ein Problem gewesen? Oder vielleicht bin ich da zu naiv in meiner Ansicht, aber ich hätte jetzt so das Gefühl, wäre gar nicht so schlimm.
Ja, also wenn sich ein Radprofi mal outen will, können wir das zusammen machen. Wir
zusammen outen.
Haben direkt, ja. Oh Gott, ja. Okay, gehört eigentlich gar nicht hier in die Folge, aber ist mir einfach aufgefallen und es gibt einfach Sachen, die ganz krass verbesserungswürdig sind immer noch und ich gar nicht verstehe.
Würde die Folge ja auch Diskriminierung im Radsport.
Ja.
Okay, aber also so mal zusammenfassend, was hättest du für dich gebraucht, um jetzt früher zu dem Sport oder früher an den Radsport ranzukommen? Also außer das alleine im Fernsehen zu sehen.
Um im Radsport anzufangen?
Ja, eher als jetzt mit 30 im Lockdown, weil Wandern cool war, aber dann doch sehr langweilig.
Und du die Kohle hast, dir auch ein Gravelbike zu kaufen jetzt.
Ja. Ich habe den Kauf leider bereut, weil ich dann doch besser ein Rennrad gekauft hätte. Ne? Ich habe mir ja noch die Rennradreifen direkt dazu geholt, weil es dann einfach doch schneller ist. Ja gut, in Verbindung mit Fußball hätte ich natürlich mehr Zeit gebraucht, ne, um dann auch quasi meinen eigenen Ansporn dann auch gerecht zu werden und dann auch irgendwann mal eine Tour-Etappe zu gewinnen oder so. Aber
Aber denkst du, dass für dich ein anderer farbiger Sportler hätte für dich was geändert in dem Moment?
Ich denke schon. Ich denke schon, ja. Also dann wäre auf jeden Fall, weil, keine Ahnung, wenn man irgendwie jetzt, sage ich mal, ein Talent, sage ich mal, für Sport hat, irgendwann musst du dich ja für irgendwas entscheiden. Meistens macht man ja als Kind ganz viel und irgendwann ist der Punkt, da musst du dich für irgendwas entscheiden. Und hätte es einen gegeben, wo du quasi zu dem heraufgeschaut hättest und den nicht nur einmal im Jahr gesehen hättest oder verfolgen hättest können, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt, dann wäre das auf jeden Fall eine Option gewesen. Aber das hole ich jetzt einfach nach und versuche dann, der das Vorbild für, keine Ahnung, kleine Jungs zu sein, die mich sehen, vielleicht. So versuche ich, was weiterzugeben.
Basti, Paul, wie seid ihr zum Radsport gekommen?
Ich bin zum Radsport gekommen, weil ich bei mir hinter unserem Haus war so ein Kreisverkehr, da bin ich immer mit dem Mountainbike ganz schnell rumgefahren. So schnell wie ich konnte, bis halt Pedalaufsetzung der Sturz kam. Nee, ich habe immer an meinen Rädern rumgeschraubt. Bevor ich richtig Rad gefahren bin, habe ich immer nur die Räder auseinandergebaut, irgendwie getuned und habe halt irgendwie immer von coolen Rädern geträumt. Also mich hat der Sport an sich erstmal nicht interessiert.
Nur Fahrräder.
Dann kam ich halt in den Verein und dann kam da auch noch Jan Ulrich her und so und dann war es halt vorbei. Aber das Training an sich hat mich jetzt erstmal nicht gekickt, sondern die Technik.
Ich war 14, 15, war so richtig speckig und hatte absolut keinen Bock mehr, richtig speckig zu sein. War halt auch irgendwie gehänselt worden so ein bisschen und so und bin dann immer joggen gegangen, fast jeden Tag und habe jeden Abend irgendwie 100 Liegestütze, 500 Sit-Ups gemacht und eines Tages kamen dann die Nachbarn an und meinten, hey Junge, wir sehen dich hier jeden Tag um Block rennen, wir haben hier ein Rennrad, wir schmeißen das jetzt weg oder du nimmst's. Und dann dachte ich mir, okay, könntest du auch mal ausprobieren, vielleicht Fahrradfahren auch nicht schlecht. Und dann habe ich das gemacht, bin so ein bisschen rumgefahren, fand das dann auch echt cool irgendwie. Also habe ich auch alleine gemacht, also es war keiner in meinem Umfeld ist Rad gefahren. Und dann habe ich hier das ging super schnell kaputt. Meine Oma hat mir dann irgendwie zu Weihnachten neu oder weiß ich nicht mehr zu was, halt neues Rennrad, war auch noch super günstig, aber und dann bin ich meinem besten Kumpel bis heute in die Arme gefahren, Patrick, und der ist schon Rennen gefahren und er ist Pole und sein Vater ist auch Friedensfahrt schon mitgefahren gewesen und sowas und der hat uns auch trainiert dann und dann kam so eins zum anderen halt, ne? Und aber das ist so ein Weg, theoretisch, ne, das hätte jetzt auch jedem passieren können. Also wenn man jetzt so als Haushalt noch so ein Rad über hat, ne, kannst das schon mal irgendeinen sportbegeisterten Jugendlichen einfach in die Hand drücken und es kann auch was Gutes draus werden. Und das halt auch.
Genau, was ich vorhin meinte, ist Radsport. Ist nicht unbedingt ein Privileg, also ist kein privilegierter Sport.
Ja, aber es ist einfacher, den Jungs einen Ball hinzuwerfen.
Ja, genau. Das auf jeden Fall.
Als eine volle Montur und das meine ich nur. Genau, nicht, natürlich nicht.
Aber an unsere Zuhörer da draußen und irgendwie auch an Kids, die das hören soll. Klar, Radsport ist an sich teuer, aber er kann. Die Hürde kann auch geringer sein, als man manchmal denkt.
Wenn du Bock hast, das zu fördern bei Jugendlichen und es klappt halt mit Jugendlichen mit jedem Background eigentlich und du hast aber irgendwie das Potenzial, das Material, das zu machen, in dem Moment machst.
Früher war das natürlich noch schwieriger, als es jetzt heutzutage ist. Heute kannst du ja selber vieles...
Besenwagen hören halt, ne?
Ja, das auf jeden Fall, aber auch jetzt nicht aneignen im Sinne von ich kann das jetzt, aber zumindest mal einen groben Überblick verschaffen.
Ja.
So, und aber diese Eigenmotivation ist natürlich das muss ja gegeben sein.
Was wir jetzt gerade gesagt haben, hast du in dem Moment gedacht, okay, jetzt sprechen die Jungs über ihre Erfahrungen, sagen, es ist nicht privilegiert, sind aber auch weiß. Nee, weil das frage ich mich manchmal, ob wir uns nicht Sachen auch zu simpel vorstellen, weil es für uns halt einfach ist, weil wir in der Gesellschaft groß werden, die halt vorwiegend weiß ist. Ja.
Nein, überhaupt nicht. Also wenn du ein gewisses Alter erreicht hast und irgendwas unbedingt machen möchtest, gibt es immer irgendwelche Mittel und Wege, wie du da hinkommst. Also legale. Also Oma, deine Eltern, Onkel, Tanten, irgendwie kriegt man das immer. Man kann sich auf Pump sowas besorgen. Also wenn man das machen möchte, kann man das immer schaffen. Also so bin ich irgendwie. Also das habe ich kennengelernt in meinem Leben bisher. Also von daher, nein, also überhaupt nicht. Also das ist so ist oder wie auch immer.
Ich dachte eigentlich, wir haben jetzt mindestens noch einen mehr. Weil bei dir ist ja so halb Paul, der jetzt gesagt hat, ja, ich habe Tour de France im Fernsehen geguckt und deswegen habe ich irgendwie mal angefangen damit. Weil ich glaube, das ist halt schon bei den meisten Leuten so, zumindest kenne ich das so, dass eben durch dieses Event Tour de France eben erstmal so ein Grundinteresse oder die Grundmotivation da ist, sich mit dem Thema zu befassen, dann vielleicht mal Rad zu fahren. Und dann wollte ich halt jetzt irgendwie, ja, und dann fehlt vielleicht irgendwann, also wo ist der Punkt, wo es dann aufhört, wo sich irgendwo, weißt du, wo schneidet sich dann quasi oder wo gabelt sich der Weg? So, ist es dann für den einen einfacher, weil eben die Identifikationsfiguren im Sport sind? Oder fehlt das und man verliert Interesse, den Sport jetzt auf, wir reden ja auch immer nur von Radsport, ja, also von Leistungssport weiterzugehen.
Ich glaube, das ist jetzt, ich meine, das ist die heutige Zeit halt auch einfach besser für als vor irgendwie noch 10 Jahren, wo Social Media einfach nicht existierte in dem Ausmaß, dass du halt so verschiedene Parallelwelten schaffen kannst, in dem, ich würde es gar nicht unbedingt, ich finde Radsport auch das falsche Wort dafür schon fast in diesem Kontext Radfahren. So, ich meine, das Gravel-Ding geht in eine ganz andere Richtung. Es gibt ja ultra viele Leute, die fahren Rennrad und die gucken sich die Tour nicht an oder die haben gar keine Ahnung. Ne? Aber ja, die finden halt trotzdem das geil, sich aufs Rad zu setzen und einfach rumzuballern. Ja? Und ich meine, du spielst ja auch in der Freizeit Fußball, hast nicht das Ziel, Profi zu werden. Und ich glaube, da kommen wir im Radsport noch langsam erst hin, dass die Tour nicht mehr das Zugpferd ist dafür, dass Leute aufs Rad steigen, sondern das Radfahren an sich halt einfach Spaß macht. Und das ist natürlich auch so jemand wie Justin Williams auch wichtig, der jetzt vielleicht in Europa noch gar nicht so groß ist und nicht stattfindet, aber in den Staaten halt, weil der erstmal dieses Crit Racing aufnimmt, aber auch gleichzeitig hat ein cooles Trikot, hat ein cooles Auftreten, macht geile Videos, der macht einfach andere Aktionen und da geht es in erster Linie erstmal nicht um die Performance. Ja, die kommen vielleicht an zweiter und dritter Stelle, sondern um das ganze Auftreten und um was ist Radsport eigentlich. Und ich glaube, man muss da so ein bisschen weg von diesem Competition-Ansatz und darüber, dass die Tour alles ist. Und das ist ja auch in Zukunft das, was den Radsport am meisten schaden wird, in meinen Augen, wenn man sich weiterhin darauf versteift, immer alles für die Tour zu lenken.
Ich glaube schon, dass aber trotzdem viele Leute, die aus welchem Grund auch immer Rennrad fahren oder Rad fahren, schon den Berührungspunkt irgendwie über Fernsehen haben, Radsport im Fernsehen gesehen oder jetzt eben so über die Breitensportschiene kommen und halt, ja, weil es halt gerade irgendwie Trend wird, Rennradfahren oder Radfahren im Allgemeinen. Und dann wollte ich jetzt halt fragen, ob du das irgendwie, da den Zugang leichter siehst als zum Leistungssport.
Ja, also definitiv, weil der Markt halt einfach alles hergibt, was du brauchst. Du brauchst einen Nachmittag und dann kannst du dir alles, kannst dich voll ausstatten quasi. Dann kannst du ja schon losgehen. Es benötigt ja auch letztendlich nicht viel, wie bei allen Sportarten. Und ich denke, so wird das auch weiter fortfahren, weil es machen irgendwie immer mehr. Es sind immer mehr dabei und immer mehr, sobald du anfängst, sagen dir, du musst das anziehen und das ist richtig und so ist gut und du findest dann deinen eigenen Weg und dann wird das halt so fortgeführt. Und ich denke, darüber kommen extrem viele dann zum Radsport. Und
so gibt's ja vielleicht mal zumindest einen Zugang zu der Erschaffung von Idolen, ja? Dass du halt einen Jerome hast, der sich aufs Rennrad setzt und dann auch irgendwie schnell fährt und
cool aussieht.
Ja, aber ich hätte das auch gerne als Training.
Ne? Ja, ja, klar. Aber also, ich meine, in dem Moment kann dich ja jemand sehen, ein Jugendlicher, der sich denkt, ah geil, okay, finde ich auch cool.
Ja, ich hätte jetzt gerne da auch mal ein paar mehr Details.
So. Was er anhat.
Ja. Das interessiert mich jetzt schon. Also, was für eine Farbe haben deine Rennschuhe?
Schwarz.
Schwarz? Socken?
Schwarz.
Auch schwarz?
Bester Mann. Richtig so.
Und dann wird es bunter obenrum, oder?
Maximal grau. Okay. Ja, meine Lampe ist rot. Ich muss eine Lampe. Ich weiß nicht, ob man das darf, laut eurem Katalog.
Nee, aber du hast ja vorhin im Vorgespräch auch schon so gesagt, dass die Farben, die der Basti trägt, eigentlich auch viel besser stehen.
Ja, also wenn ich auf der Internetseite bei Rafa bin und mir ein neues Trikot bestellen will, ne, dann sehe ich halt echt viele farbige Models da, ne? Und aber ich habe aber auch festgestellt, dass dann letztendlich das rosa Trikot an einem farbigen Sportler dann doch, ja, wie soll ich sagen,
besser steht. Ja,
kann man das sagen. Steht, wenn jetzt das irgendwie ganz jemand anderes darum fällt. Manche ganz fahren normal halt mit rosa Trikot, aber ist ja nicht böse gemeint.
Okay, was könnte der Besenwagen machen, ja, um quasi eine größere Diversität oder quasi im Radsport zu helfen, eine größere Diversität zu bekommen?
Was man jetzt genau machen kann, damit sowas gefördert wird, dafür habe ich jetzt keine Antwort. Also ich denke, es ist einfach wichtig, dass die das jetzt gehört haben oder die das hören und davon was mitnehmen, dass sie das weitergeben und dass es einfach eventuell mal Normalität wird und dass da quasi sich keiner irgendwie Scheu haben muss oder wie auch immer. Letztendlich, egal ob schwarz, weiß, rot, grün, was auch immer, soll der, sag ich mal, talentierteste oder der eifrigste oder der Beste letztendlich diesen Spot bekommen, dann den es zu vergeben gibt. Aber die Möglichkeit, das zu zeigen, die sollte halt allen gewährt sein und da sollte man entgegenwirken, wenn man merkt, dass jemand irgendwie ausgegrenzt wird oder ausgeschlossen wird. Und ich denke, das ist halt mit am wichtigsten einfach so.
Musst du auch so ein bisschen an die Situation denken, wenn du gesagt hast, du bist irgendwie beleidigt worden auf dem Platz und so. Wenn ich da im Publikum stehe, ich glaube, an sowas kann sich jeder nochmal richtig in den Arsch treten selbst, dass man da dann halt auch was sagt. Da weiß ich auch, also keine Ahnung, ne, es ist halt immer einfacher, sowas aus dem Weg zu gehen, als jetzt nicht, dass du dann was sagen musst, wenn du beleidigt wirst, sondern dass eben die wir auch in so einem Block stehen oder wo auch immer, wenn du in der Bahn stehst oder in der Kneipe und jemand irgend so einen Schwachsinn von sich gibt, dass du halt einfach sagst, ey Junge, halt die Fresse. Denk mal drüber nach, das ist scheiße, was du sagst.
War doch ein gutes Schlusswort.
Jo.
Ja, man kann halt noch ewig weiter diskutieren und über das Thema reden, aber
wie Andi schon gesagt hat, eigentlich auch Diskriminierung an sich. So ein Spot, klar, müssen wir jetzt nicht in jeder Folge bringen, aber kann man schon immer mal wieder drüber reden. Wenn wir immer mal wieder einfließen lassen und vielleicht auch mal wieder eine Folge darüber machen.
Ja, auch wir sind ja nicht frei von Fehlern, die wir sicherlich auch mal gemacht haben in der Ausdrucksweise, aber wir versuchen da auch sensibler zu werden und vielleicht ein bisschen.
Kann man uns immer gerne an den Kopf hauen auch.
Genau, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich gesellschaftlich da was verändert, ja.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Vielen Peace Dank. Out.
Peace out, genau.
Leute, bis bald.
Ciao.
Ciao.